Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Herzlich willkommen. Schön synchron. Okay, Episode 437.
Ja, Mann. Willkommen bei den Bewegtbild-Banausen.
Hattest du eine Zahn-OP?
Nein, Mann, keine Zahn-OP, ist meine Stimme.
Okay.
Digga.
Was ist das jetzt?
Das bin ich jetzt in dieser Episode.
Okay, da gucken wir mal,
ja, nee,
wie lange du das durchhältst.
Das ist krasser
Scheiß. Das war's schon wieder?
Ja, ist krasser Scheiß. Aha. Weiß nicht, was das sollte.
Wolltest mal ausprobieren.
Ich mach den Classic Dave, ja, und steige durch den Kuppenschein. That's what she said.
Okay.
Okay, ja, sorry, hast du mit Dennis aufgenommen? Da war es ein bisschen seriöser. Ich bin wieder zurück.
War das so seriös?
Jetzt bin ich wieder da. Ja, ja, ist schon seriös. Da sind schon zwei Herren mit Stock im Arsch, die zusammen einen Podcast machen. So, so. Keiner, der das Ganze ein bisschen auflockert. Mhm.
Sieht er sich also als den Lockeren. Na dann.
Dann muss ich mich immer diffamieren lassen, auch noch alle 10 Minuten von irgendwelchen Seiten.
Na?
Aber du hast richtig beobachtet, ja, wenn eine Rezension bei mir im Blog fertig rezensiert ist, dann streiche ich das durch, weil es ist erledigt. Und wenn ich es durchstreiche, kann ich da auch rübermalen. Und dann male ich zum Beispiel deine Punkte rüber oder irgendwelche Filme, die wir dann irgendwie, die du rezensierst und schreib die Punkte dazu. Das wird dann rübergekritzelt. Es ist einfach effizient, den Blog komplett zu nutzen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ein Blog hat mehrere Schichten.
Da bleibt nichts weiß, ey.
Nee, da bleibt nichts weiß.
Ja.
Das sieht schon derbe aus, wenn er voll getextet ist.
Mhm.
Ja, Theorie von wegen normalerweise ein Block pro Jahr und jetzt fange ich mit dem 6. Block an, dass ich da fauler geworden bin, weiß nicht.
Nee, ich habe auch beim Nachhören festgestellt, es war wieder mal mein absolutes Mathe-Genie, weil wenn wir jetzt im 6. Jahr sind, dann bist du jetzt im 6. Block, das passt ja.
Ach ja, stimmt.
Ja, siehst
du, soweit habe ich auch nicht gedacht. Stimmt.
Das beim Nachhören so kurz, Moment mal, ist ja logisch.
Aber ich habe mich tatsächlich gewundert, weil ich habe ja teilweise dann so ein Drittel von dem Blatt irgendwie auf irgendeiner Seite übrig und habe dann teilweise zurückgeblättert und habe die Seiten markiert, damit ich die Stelle auch noch irgendwie mit so einer kleinen Rezension oder irgendwie 2-3 Sätzen noch irgendwie vorschreibe. Wirklich.
Ja. Oh mein Gott, Alter.
Dafür habe ich diese kleinen Farbmarker, dass ich, naja, komm, dafür wurde ein Baum gefällt, Alter, für den Blog.
Anständig.
Deswegen soll der Baum auch...
Bist jetzt unter die Treehugger gegangen.
Naja, ich habe schon irgendwie sowas wie ein Umweltbewusstsein. Ich bin zum Beispiel kein Veganer. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn das Hühnchen, das für mich gestorben ist, dann noch nicht aufgegessen wird.
Boah, Digga, du fährst jeden Meter mit dem Auto und erzählst
mir jetzt
was.
Ich bin mit der S-Bahn hier, möchte ich mal hier feststellen.
Okay, wow.
Öfter mal.
Gratulation.
Ja, ich musste mich auch in Kommentaren beschimpfen lassen, als wie dekadent das ist, dass ich zum Flughafen mit einem...
Das ist auch nach wie vor.
...mit einem Mietwagen hin will. Ja, nennt mich verwöhnt, verzogen, was weiß ich. Aber trotzdem...
Das ist halt nur schwierig, wenn du dich als umweltbewusst nennst, Alter.
Ich habe gesagt, ich habe ein gewisses Umweltbewusstsein, damit du eben nicht sagst, du hast dich umweltbewusst genannt und so. Das wusste ich. Ich nehme das schon...
Ein gewisses Umweltbewusstsein.
Ich kalkuliere das schon mit ein, deine Formulierung, wie du das dann hinlegst.
Dir ist aber schon klar, dass bei dem Weg zum Flughafen könntest du hinterher wahrscheinlich 10 Blöcke kaufen und es wäre alles fein.
Muss ich ja nicht. Weil ich mit einem Block gut auskomme.
Ja, ich finde es halt nur interessant, so, an welchem Ende da drauf geachtet wird.
Ja, das ist, ja, an manchen Enden ja, an manchen Enden nein. Ich habe neulich meine Pokertruppe auch zusammengeschissen, dass die, und habe ein Foto gemacht von 7 angefangenen Flaschen, weißt du. Ich kaufe ja dann ein für die, weißt du, und dann steht da irgendwie so eine Cola-Flasche, wo da ein Schluck genommen ist und Wasserflaschen, die da halb voll sind, wo ich sage, ja, Alter, ich hasse Verschwendung, Alter.
Naja, bin ich bei dir.
Und da gehen bei mir alle Lichter an und denke so, nee, das gefällt mir nicht. Und da muss ich mal eine Ansage machen, ansonsten holt eure Getränke selber.
Mhm.
Ist ja auch, also mal abgesehen vom Umweltbewusstsein, schleppe ich auch die Getränke hoch. Und wenn einer einen Schluck nimmt und dann die Cola liegen lässt, so, weißt du, den Rest so, dann warum trage ich die Sachen dann irgendwie in den... Erster Stock. aber es hat schon ein bisschen was mit Verschwendung.
Aber wie jetzt? Lässt du deine Getränke nicht liefern?
Nicht so kleine Sachen. Also nicht, wenn ich so für Poker und so weiter diese kleinen Flaschen und Dosen und so einkaufe, dann auf jeden Fall nicht. Aber wenn ich jetzt für mich so 1,5 Liter Flaschen hole palettenweise und so, dann ja, dann lasse ich das liefern.
Okay.
Wie dekadent ist das denn, sich die Getränke liefern zu lassen? Kann man nicht selber irgendwie holen aus dem Supermarkt oder was?
Es ist tatsächlich... sowohl umweltbewusster als auch günstiger.
Und du schaffst Arbeitsplätze, ja.
Das
sonst wären die Typen ja arbeitslos, die Getränke schleppen, wenn du da nicht bestellen würdest.
Hunde, ja.
Ja, stattdessen lieber bei 35 Grad hier Getränkekisten hochtragen lassen.
Nee, jetzt mal ohne Scheiß, weil wenn ich dann eben für solche Aktionen, wenn ich mir jetzt irgendwie 4 Getränkekisten liefern lasse, also die Alternative wäre halt eben mit dem Auto losziehen, irgendwo hinfahren, die kaufen, wieder zurückfahren, selber hochtragen.
Naja.
Naja, logisch, also weil das machst du ja auch nicht zu Fuß mit 4 Kisten.
Ja, mit dem Fahrrad vielleicht.
Ja gut, du brauchst ja gleich so einen Anhänger wieder.
Hast keinen Anhänger bei deinem Fahrrad?
Ich habe nicht mal ein Fahrrad.
Ich auch nicht. Ich habe nur einen Anhänger. Nee, habe ich auch nicht.
Das wäre komisch. Das wär geil. Ja genau, mit so einem Bollerwagen Getränke kaufen, ja super.
Ich habe einen Anhänger und ein paar asiatische Freunde.
Willst du wieder Arbeitsplätze schaffen?
Ja, Logo, ja, die müssen auch beschäftigt werden. Oh, der eine holt mich lustigerweise auch nachher ab. Insofern, das passt gut.
Aber nicht mit dem Bollerfahrer.
Ich hoffe nicht, nee. Bisher war es immer mit dem Auto.
Okay.
Die sind tatsächlich weit gekommen, ja. Die haben jetzt schon Führerschein und fahren mit dem Auto durch die Gegend, ja.
Crazy.
Die Rikschas stehen mittlerweile eingestaubt in der Garage.
Oh boy.
Ja. Das ist derjenige, der mich als Jugo Betrugo bezeichnet, insofern. Die rassistischen Beleidigungen, beruhen auf Gegenseitigkeit. So. Ja, ich habe eine Episode schon gehört, wo ihr erst in den Genuss kommen werdet, die zu hören zwischen Lee und Dennis. Und
Stimmt.
Ist ja auch wieder so, dass ich da, dass du ständig irgendwas sagst, wo ich denke, ah ja, das und das war das und so, wenn man dann immer passiv zuhört. Und dann hast du gesagt, so von wegen, du hast über Fixer geredet und hast dann Ray Stevenson gemeint. Ich dachte so, okay.
Nein, ich habe natürlich Ray Donovan gemeint.
Hast du ja dann korrigiert. Aber in dem Moment, wo du Ray Stevenson gesagt hast, dachte ich so, okay, cooler Vergleich. Weil er vom Typ natürlich so, vom Schauspieltyp auf jeden Fall so ein Fixer spielen könnte. Weißt du, ich habe gar nicht so weit gedacht, dass du Ray Donovan meintest und eine Serie und den Namen verwechselt hast. Und ich dachte so, ah ja, den kann ich mir gut vorstellen, ganz geiler Vergleich so. Und dann so, ich habe hier einen Fehler gemacht und so. Hättest du das nicht gesagt, wäre das gar nicht als Fehler durchgegangen.
Ja, es passt ja beides dann. Also ich meinte natürlich Ray Donovan, aber stimmt, so ein Ray Stevenson wird da gut reinpassen.
Voll, ja. Ist ja auch ein Brecher. Ja, gut. Genug gelabert, ist zu warm.
Ist dir schon jetzt wieder zu warm.
So, reichen hat vorgeplänkelt. Ja, siehst du, mit S-Bahn und so, das ist keine Klimaanlage in der S-Bahn.
Das stimmt, ja.
Schon ein bisschen ätzend da, in dem Saft da zu sitzen. Dabei ist heute noch nicht mal so ein richtig heißer Tag, aber es trotzdem.
Ja, jetzt ist ja angeblich Sommer.
Jetzt ist Sommer, ja. Wir läuten den Juli ein. Das ist ja mitten im Jahr, insofern im Hochsommer. Ihr lasst uns ja keine Sommerpause machen, ansonsten verschwindet ihr sofort zu anderen Podcasts und hört dann auf einmal Devils and Demons. Eric!
Ist das so?
Eric, I'm talking to you. Ja, aus den Augen, aus den Sinn. Insofern können wir uns nicht leisten, hier wieder zu pausieren. Was nicht heißt, dass wir nicht pausieren, gucken wir mal, aber dann ziehen wir durch.
Do everything Eric says. None of it will work, but trust me, he's the best.
Ja, sogar der Supporter der ersten Stunde hat uns dann den Rücken einfach gekehrt.
Frechheit.
Was kann ich denn dafür, dass ihr da nichts mehr rausbringt? Und so ist ja nicht meine Schuld.
Vor allem so von 3 Episoden die Woche, dann mal ein paar Wochen nichts. Ne? So
na doch, eine Episode haben wir trotzdem
rausgebracht. Ja, stimmt, eben, eine Episode haben wir trotzdem.
Ist ja nicht so, dass wir nichts gemacht
haben. Andere bringen ja einmal im Monat eine raus. Also ja, aber gut, Luxusproblem.
Da kamen dann die Vorwürfe von links und rechts. Viele Vorwürfe. Nee, aber wir hatten einen sehr schönen Chat mit euch. Supportern bei Patreon und Steady und
also schön technisch ausbaufähig, aber ja, es war lustig.
Ja, es war lustig. Und da sind auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Leute erschienen, als ich erwartet habe. Das muss ich auch mal sagen. Also da war ja aus der Supporterschaft schon eine ganze Menge an Fratzen.
Ja, ich denke, das machen wir öfter mal.
Ja, denke auch. Es war so, also so war ich ja ein bisschen mundtot durch die Technik und musste mir dann teilweise anhören, was du gesagt hast und dachte so, nein, das Auftragspaket ist nicht das beliebteste und das, wo die meisten Supporter drin sind. Und die ganze Zeit hast du irgendwelche Informationen von dir gegeben, wo ich, wenn ich ein Veto eingelegt hätte, das dann 5 Minuten später angekommen wäre. Insofern musste ich mein Maul halten.
Ist auch mal nicht schlecht.
Und das war schon auch ein bisschen witzig.
Ja, okay. Also auch wenn das vielleicht statistisch gesehen nicht stimmt, kommt es bei mir trotzdem so an.
Ja, weil du die Auftragsfilme, weil du nicht...
Weil ich halt die Auftragsfilme...
Richtig, du kriegst die Auftragsfilme, du bekommst aber nicht mit, wenn einer keine Auftragsmacht hat, dafür aber die Sonderepisode hören will, weil das sind wesentlich mehr, die halt die Sonderepisode hören, aber nicht im Auftragspaket
drin sind. Okay, jedenfalls waren viele von euch da und wir werden das wieder machen und dann klappt das auch, dass Guest ein Veto einlegen kann,
also,
wenn ich irgendeinen Scheiß
erzähle. Fürs Protokoll, ich habe ja gefragt, ob ich herkommen soll. Und du dann gesagt hast, nee, ist nicht nötig. Das kannst du von dir locker machen. Weil ich wäre dann von hier gewesen und da hätten wir ja den Hickhack nicht gewesen.
Ja.
Nicht gehabt.
Ja, aber das Ding ist, eigentlich so, wie ich das vorbereitet hatte, hätte das funktionieren müssen. Deswegen, ich bin mir leider immer noch nicht, das müssen wir wirklich nochmal testen, genau in der Konstellation, weil ich immer noch nicht so richtig weiß, woran das gelegen hat.
Ja, es ist auch strange, weil aus meinem WLAN oder beziehungsweise aus meinem Internet habe ich ja auch schon tausendmal aufgenommen. Ich habe ja mit Zero Famous neulich irgendwie ein...
Naja, wir haben ja auch schon auf dem
Weg aufgenommen. Wir haben schon aufgenommen, genau.
Nee, das hatte natürlich was mit der Video-Action zu tun, aber das müssen wir nochmal ausprobieren. Nur mal für den Fall der Fälle, aber im Normalfall bist du ja dann hier und dann geht das auch alles glatt.
Und lieber bei sowas, als wenn es jetzt ein richtiger Podcast wäre oder irgendwie.
Ja, ja.
So eine Cash-Folge oder so.
Ja, nee, easy. Die haben, also... Das war ja vielleicht gerade auch deswegen sehr unterhaltsam.
Aber war sehr cooler Input auch. Also ich habe ja dann unter den Chat dann komplett irgendwie konnte ich darauf reagieren und da waren schon wirklich interessante Einwände bei. Und das ist interessant, wie ihr das seht, was wir so planen und was wir so angehen in der nächsten Zeit. Und lass dich überraschen.
Ja. Genau das.
Genau das. Aber jetzt haben wir für euch, wenn wir schon mal der Supporterschaft sind, ganze drei Auftragsfilme in der heutigen Folge. Ich habe gehört, ihr mögt diese vollgepackten Vorschaubilder. Und
ist das so, ja?
Ja, haben einige angemerkt, dass sie sich freuen, wenn da ganz viele Filme drauf pappen.
Mhm.
Und heute ganze 7 Stück. Filme oder Serien, Ofen-Vorschaubild. Das heißt, die werden mehr oder weniger auch besprochen.
Mehr oder weniger. Ja, stimmt schon. Bei manchen kann man tatsächlich nicht allzu viel zu sagen, ne?
Ja, gucken wir mal.
Ja.
Aber wir machen das on the fly, haben wir gesagt. Wir haben keine Reihenfolge vorher festgelegt, auch wenn die wieder in diese Struktur reingehen wollte. Und ich gesagt, nein, das machen wir nicht.
Ja, genau das.
Fast so.
Ja, mach das mal. Ich kann heute nicht allzu viel Widerstand leisten. Ey. Ich bin vorhin auf die grandiose Idee gekommen, joggen zu gehen.
Du warst joggen.
Alter, und ich bin so platt. Ich hoffe, ich krieg das einigermaßen überspielt.
Schön, dass wir heute 2 Episoden eigentlich aufnehmen.
Ja.
Aber sollte machbar sein.
Naja, ich hatte halt das Bedürfnis, mich zu bewegen.
Geil. Ja, ich habe mal eine Zeit lang, also gerade in der Corona-Zeit, habe ich extrem viel gejoggt. Und dann hat mir mein Arzt gesagt, ist nicht cool für dein Knie, weil ich hatte mal so eine Meniskus-OP und er meinte,
stimmt schon.
Das macht sich beim Joggen auf jeden Fall bemerkbar, dass da, dass der dann Faxen macht und so und das nicht ist, also Rennen ist nicht cool für dich.
Mhm.
Das ist ja scheiße.
Ja, da ist Radfahren dann schon sehr viel besser, wenn du ein Problem mit dem Knie hast.
Ja, Schwimmen auch, glaube ich.
Ja, klar, Schwimmen ist Bombe.
Mhm. Muss ich mal wieder eine Saisonkarte im Freibad holen, da war ich lange nicht. Machst du das eigentlich noch, deine Bahn nach Schwimmen?
Nee, gerade nicht.
Duschen mit gepiersten... Komischen Männern? Nee?
Nee, habe ich länger nicht gemacht.
Hast du länger nicht gemacht?
Stimmt, müsste ich auch mal wieder angehen.
Ist ja nur wirklich ums Eck hier bei dir.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, ich habe nur Fressboden bei mir um die Ecke. Das ist kontraproduktiv.
Ja, stimmt. Das ist nicht so gut.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dem spektakulären Auftragsfilm für unseren Dennis an, den Bewegbild-Bastard, weil auch der hat Auftragsmacht und supportet uns seit langer Zeit. Ich habe echt mal bei Patreon Steady geguckt, seit wann uns da ein paar Leute supporten, also so. Ich bin da immer noch erstaunt, Alter, wie krass lange da die Jungs und Mädels dabei sind. Also ich muss da nochmal mit Dank aussprechen, was für eine treue Gemeinde ihr seid. Ihr seid hier in guten und schlechten Zeiten.
Ja, super.
An unserer Seite. Toll. Der Wahnsinn.
Und von welcher Film kam jetzt von Dennis? Das habe ich natürlich nicht auf dem Schirm.
Das war Fellinis Satyricon.
Also.
Und wollen wir mit diesem Spektakel hier einsteigen und wir machen natürlich wieder Punkteraten. Ganze 3-mal vorher.
Ja.
Und wer soll anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe mir für dich 6 Punkte notiert.
Mhm. Ich sag bei dir eine 7.
Mhm. Ja, Fellinis Satyricon. Hattest du irgendwie schon Bezug zu dem Film? Der war bestimmt auf deiner Watchliste, weil er wahrscheinlich wieder auf 1000 Listen ist.
Ja. Richtig, deswegen war er auf meiner Watchliste und mir ist das Poster beim Scrollen durch meine Watchlist immer wieder mal ins Auge gesprungen.
Mhm.
Aber das ist jetzt keiner von den Fellini-Filmen, wo ich jetzt gesagt habe, den habe ich jetzt krass auf dem Schirm oder den muss ich auch noch gucken. Ach ja, den gibt es ja auch noch, das ist eine Lücke von mir. Das ist so ähnlich wie Francie. Haben wir wieder so ein Spätwerk von einem sehr bekannten Regisseur, der seine Prime wahrscheinlich 20 Jahre davor hatte, 20, 30 Jahre. Insofern... wahrscheinlich auch der späteste Film, den ich aus seiner Filmografie gesehen habe bisher.
Wobei 30 Jahre, also Fellini in den 30ern, wirklich?
Ja, klar, der weiße Scheich und so, also von wann ist denn der?
Ja, aber so die bekanntesten sind noch eher so aus den 40ern, 50ern.
Ja, klar. Da ist er wieder, der Kardinal.
Nee, ich frag nur, ne, weil, also ich bin ja bei, was Fellini angeht, da schäme ich mich ja immer so ein bisschen für, dass ich wirklich eigentlich viel zu wenig von dem gesehen habe.
Mhm.
Was ich meine, der Typ hat mit 28 Regie-Credits 12 Oscar-Nominierungen. Also gut, der hat ja auch vieles geschrieben, ne? 54 Autoren-Credits. Ja. Aber ich kenne halt so die großen Filme irgendwie, Dolce Vita, La Strada und sowas. Aber mir fehlt ja 8,5, Alter, immer noch.
Das ist wirklich krass, Alter. Und wolltest du da nicht irgendwie ein Special machen mit?
Doch, wollte ich eigentlich mit Alessandro mal irgendwann mal angehen. Mhm. Aber Amarcord habe ich auch nicht gesehen. Also es gibt da wirklich...
Kennst du La Strada?
Habe ich doch gesagt, ja.
Ach so.
Ich gerade aufgezählt, dass ich La Strada und Dolce Vita kenne.
Ah, La Strada war dabei.
Aber eben, also gemessen daran, wie gut ich eigentlich auch die Sachen finde, habe ich wirklich viel zu wenig von dem gesehen. Mhm. So, und ich hätte jetzt wahrscheinlich im Vorfeld auch gesagt, so, hey, mit 28 Regie-Credits, das ist auf jeden Fall ein Regisseur, da kann man sich dann jetzt wahrscheinlich mal alles angucken.
Durchaus.
Ja.
Könnte man machen, aber ich weiß nicht, ob das immer nötig ist. Ich habe dann, also gerade bei Fellini habe ich ja so eine Box, glaube ich, wo dann so ausgewählte Filme von ihm drin sind. Mhm. Und da ist das ist auch nicht komplett. Also da sind nicht sämtliche Filme drin. Manche gibt es wahrscheinlich auch gar nicht auf Scheibe.
So, jetzt möchte ich aber mal kurz nochmal auf die Zeit seines Schaffens zurückkommen. Weil du gesagt hast, in den 30ern, also ich bin jetzt gerade auf IMDb.
Ja, habe ich auch gesehen.
Und mit seinen 28 Credits geht der erste halt mit 1950 los. Also da war ich ja mit den 40ern schon falsch.
Der weiße Scheich war der erste Spielfilm, der unter der alleinigen Regie von Federico Fellini entstand. 52 war das, ja. Alter, viel später.
Also mal kurz 20 Jahre danach.
Gut, dann sind es keine 30 Jahre, dann sind es 25 Jahre. Darauf wollt's hinaus, oder was?
Nein, ich wollte darauf hinaus, dass der in den 30ern noch nicht ansatzweise einen Film gemacht hat, weil der erste Regie-Credit ist halt von 1950. Und du meintest, die Hochzeit seines Schaffens wäre in den 30ern und 40ern gewesen. In dem Jahrzehnten hat er beide keine Filme gemacht.
Achso, er hat Drehbücher geschrieben, ja, okay. Sein Drehbuch, sein erstes von 1942. Mhm. Sehe ich gerade. Okay. Ja, bei Rom offene Stadt ist natürlich auch ein großer Film, wo er der Autor war von Rossellini und so, aber ja, auf dem Regiestuhl saß er erst 1950, stimmt.
Ja, aber ich kenne da wirklich zu wenig von ihm.
Aber trotzdem ist Fellinis Satyricon, um jetzt nochmal zur Ursprungsaussage zu kommen, ein eher spätes Werk von ihm, was nach seinen großen Filmen gekommen ist, die man eher so mit seiner Filmografie in Verbindung
bringt. Auf jeden Fall.
Das ist jetzt keiner von denen, die man jetzt nennt, so wenn es darum geht, ey, von Fellini hast du gesehen, hast du der und der und der und 8,5 und La Strada und so.
Ja, wobei ich glaube, Stadt der Frauen gehört schon auch zu seinen Großen, ne?
Ja.
Und der ist von 1980.
Na gut, gibt ja auch so, ja, okay.
Casanova.
Auch 76. Hier, Ginger und Fred war definitiv auch so auf Filmfestivals und so im Name. Das ist ja nur sein drittletzter Film. Mhm. Den muss ich auch noch gucken.
Ja, mir fehlt da so viel, ey.
Ja.
Stadt der Frauen habe ich aber auch gesehen.
Den hast du auch gesehen? Mhm. Okay.
Casanova kenne ich, glaube ich, auch.
Ja, siehst du, die fehlen mir noch. Aber die sind, glaube ich, in meiner Box drin. Aber da sind nicht alle drin. Insofern, ich glaube, der hier ist auch nicht drin. Und ich mache das dann immer hier. Die Schwindel habe ich auch geguckt. Okay. Das sind dann wieder so Filme, die nicht aus der ersten Reihe sind, die aber in dieser Box drin sind und ich mir dann ab und zu mal reinziehe. Mhm. Und auch ja hier schon mal rezensiert habe. Also bei mir ist das nicht so auf Vollständigkeit, sondern ja gut, die habe ich halt da.
Ja.
Die Nächte der Kabiri, natürlich. Einer meiner Favorites. Ist ja auch ein Fellini-Film gewesen. Mhm. Das ist schon... Ein sehr grandioser Regisseur, aber kommen wir mal zum einem Film, der nach dem italienischen Neorealismus entstanden ist und nicht in Schwarz-Weiß, sondern ziemlich bunt.
Ja, die Zeit, in der entstanden ist, finde ich enorm wichtig. Mhm. Also jetzt haben wir lange drüber gesprochen und dieser hier ist halt eben von 69 und ich meine,
die Hippie-Zeit.
Das ist halt ausschlaggebend, dass das so nach 68 stattfand. Und
freie Liebe und so.
Ja, und vor allem halt auch so ein bisschen das Avantgardistische, was das beinhaltet, ne? Und das Brechen mit Normen und hier auch das Brechen mit Erzählkonventionen und klar, dass dann das auch so Auswüchse nimmt, dass da sehr viel Sex eine Rolle spielt und viel Nacktheit und so weiter, logisch.
Das ist so wie, ich hatte wirklich Parallelen wieder zu Francie von Hitchcock, weil auch hier wieder denke ich so, ja, jetzt sind die ganzen Altregisseure, die damals so in diesem Korsett des Filmmachens gefangen sind, wo man natürlich nicht irgendwie alles zeigen konnte, weißt du, wo halt nicht alles ging. Und jetzt sind die so in einer freien Liebe, weißt du, 70er, 60er und können dann mal ein paar Brüste in die Kamera halten und ein paar Penisse zeigen und so, was vorher nicht ging. Und das finde ich schon ganz witzig, dass das...
Naja, die lebten halt auch in der Zeit und die hat ganz offensichtlich sehr viel mit der Gesellschaft gemacht, ne?
Ja.
Und klar, dann gab es neue Möglichkeiten und eben jetzt konnte man halt plötzlich sehr viel Nacktheit zeigen. Und das hat er Wolle genommen.
Das haben die, ja, das hat er Wolle genommen, das stimmt.
Ja, also lose basierend auf dem Buch Satyricon von Petronius, also richtig alt.
Das ist ein sehr altes Buch, ja. Das ist nicht vor vor einem halben Jahr irgendwie bei Hugendubel erschienen, sondern gibt schon ein paar hundert Jahre.
Ja. Und dann haben Fellini, Zapponi und Rondi daraus dieses Drehbuch geschrieben. Und rausgekommen ist eigentlich so ein bisschen was Episodenhaftes. Also es gibt schon einen groben roten Faden, der sich durch den Film zieht, aber so was dann so währenddessen passiert, ist stellenweise ziemlich random, finde ich. Ja, soll ich versuchen, die Handlung zusammenzufassen? Das finde ich hier nämlich wirklich tricky.
Aber sicher doch.
Im Fokus stehen zwei Studenten. Das sind rivalisierende Studenten, die haben irgendwie die ganze Zeit Bock, die stressen sich halt immer wieder so ein bisschen an und offensichtlich gibt's da immer wieder so einen Wettbewerb und irgendwie hat's aber auch was sehr Homoerotisches und man weiß nicht so richtig, was mit den beiden los ist. Aber die beiden Hauptfiguren eben, Encolpio und Ascilto, die streiten sich jetzt um so einen schönen Sklavenjungen. Chitone heißt er. Damit geht die Nummer los. Und wie das aufgezogen ist, ist halt auch schon in sehr bunten Sets, auch wenn es am Anfang nur vor so einer grauen Wand ist, aber da hat es halt was sehr Bühnenhaftes generell. Mhm. Auch die Kulissen sind alle eben sehr theatermäßig aufgezogen.
Hat sich das auch an Jodorowsky erinnert?
Total.
Okay, voll. Weil das ist definitiv die Bildsprache und das Set-Design, wo ich sagen würde, das könnte auch sein Film gewesen sein.
Voll.
Okay.
Also es gab schon auch so ein paar Sequenzen, wo ich strangerweise an Lynch denken musste.
Lynch, okay.
Aber klar, sieht das nach Jodorowsky aus.
Eine Mischung aus Lynch, voll. Jodorowsky und Kampf der Titanen. Und ja. Odysseus ist auch noch mit drin. Okay.
Ja, und die Nummer mit dem Jungen, die ist relativ schnell abgefrühstückt. Dann sind die halt mehr oder minder zu dritt unterwegs und dann beginnt so eine Reise durch ein recht groteskes und halt voll mit diesen Mythen, so ein Reich. Und das alles ist halt sehr chaotisch aufgezogen und eben offenbar auch vermeintlich sehr sinnlich, weil es da halt eben ganz viel nackte Haut gibt und Fickerei und da eben irgendwelche Bankette.
Grundsätzlich scheint auch jeder Mensch auf alle Geschlechter und alle sexuellen Ausrichtungen zu stehen, die es gibt. Also da.
Ach, ich finde sowieso, also ganz viele Segmente wirken hier wirklich aus heutiger Sicht wie so eine ganz platte Pornohandlung. Also ohne Witz, so dass du dir denkst, die haben das Szenario gestrickt, damit es dann irgendwann gleich zum Sex kommen kann. Ich meine, wie erbärmlich ist denn die Nummer, wo die beiden da irgendwie in diesem kargen Gebirge unterwegs sind und dann treffen die auf so einen Trupp, die da in ihrer Sänfte so eine Lady dabei haben muss. Heißt, super, dass wir auf euch treffen, weil unsere Königin, die ist total nymphoman unterwegs und sowieso promiskuitiv ohne Ende und die braucht immer wieder ganz viele Männer und wie super, dass ihr da seid, habt ihr nicht Bock. Digga, das ist so die schlechteste Pornohandlung ever.
Ja, natürlich. Hallo, also ohne jetzt zu spoilern, aber das Finale des Films geht darum, dass unser Held seine Potenz verloren hat und wie er die wieder zurückerlangen kann. So, das ist dann so die Handlung, um die sich dann das letzte Drittel dreht, Alter. Wo ich denke, okay, das ist schon, schon recht wild, ja, auf jeden Fall.
Ja, eben. Und das sind dann immer einzelne Episoden und es gibt wirklich nur ganz grob einen klassischen Plot.
Es ist, glaube ich, auch aus mehreren Geschichten aus der Antike, die hier so mit eingewoben sind. Also man hat hier schon kreuz und quer so ein bisschen gewildert in der.
Ja, eben. Aber da ohne großen Anspruch auf jetzt, also es sind mehr so an den Klischees haben sie sich bedient, ne, weil der eine soll ja schon recht offensichtlich Nero sein.
Cäsar spielt ja eine Rolle.
Ja. Wobei, nee, du meinst der Typ, der Cesare heißt? Das ist nicht Cäsar.
Ist er nicht angelehnt an Julius Cäsar?
Du meintest den eben, der da seine Orgie schmeißt?
Genau.
Da dachte ich eher, dass das Nero sein soll.
Ach so, dachtest du bei Nero, okay.
Gut, scheinbar doch nicht so offensichtlich. Aber also Fellini selbst hat das Ding ja Science Fiction der Vergangenheit genannt. Ich weiß, wo er damit hin will, aber ey, ganz ehrlich, ich fand's nicht geil. Also,
okay, krass.
Weil, ja, ich erkenne eben dieses Bedürfnis, jetzt halt anarcho hohl zu drehen und halt eben mit allem zu brechen, was da bis dahin so konventionell war. Aber mir fehlt halt wirklich die Handlung und ich fand dann so halt manche Kulissen irgendwie cool, aber so Inszenierung und Schauspiel und alles ist halt schon auch echt drüber, finde ich. Und ich, mal ganz ehrlich, aus heutiger Sicht bricht er da halt auch nicht mit vielen Normen. Also das ist ja fast schon, was hier im Film passiert, ist ein normales Wochenende in Berlin.
Ja gut, damals vielleicht noch nicht, aber...
Nee, sag ich ja, das ist auch aus heutiger Sicht bricht er da halt nicht mehr viele Normen und so kann ich mir das halt irgendwie als so ein Ding seiner Zeit angucken, aber das, was unterhaltsam ist an dem Ding, ist halt eben wirklich eher so das, wie schräg es ist und ja eben Kostüme, Kulissen.
Ja, ja.
Aber so Handlung und Schauspiel und so, das also ich kann da auch mit gar nichts connecten. Weißt du?
Das ist schon einer der Filme, wo ich mir gewünscht hätte, mehr zu kiffen. Oder überhaupt zu kiffen.
Ja, hilft nicht.
Hilft nicht?
Nö.
Okay, gut zu wissen.
Also bei dem Film hat das nicht geholfen.
Weil ich dachte hier, okay, das ein paar Substanzen wäre hier, glaube ich, bei dem Film nicht schlecht. Weil der ist schon wirr, aber man sieht natürlich, dass der irgendwie Budget hat. Und dass der schon aufwendig ist. Und dass der mit vielen Statisten daherkommt. Und auch ich konnte mich gut an den Kulissen und an dem Set-Design ergötzen, so, weißt du, wenn die so in dieser Höhle sind und du hast diese Kabinen, wo die schlafen und so, und die sind total eingefecht, wie in so einem Setzkasten und so.
Ja.
Da sind schon teilweise echt wirklich schöne Aufnahmen bei und allgemein die Welt, die da aufbauen, da muss ich auch meinen Hut ziehen, muss sagen, okay, irgendwie ist das schon, hat das schon so einen Blockbuster-Anstrich, aber mit einer Story, die auf jeden Fall nicht wirrer sein kann und die irgendwie, Das ist irgendwie Barbarella mit antiken Mythen.
Mhm.
So habe ich das irgendwie gesehen. Und ja, Barbarella hatte zumindest eine sehr junge Jane Fonda.
Ja, und hier haben wir eben einen Briten, der Encolpius spielt und einen Amerikaner, der Achilles spielt. Und Fellinis Begründung, warum er keinen Italiener gecastet hat, war: Es gibt keine homosexuellen Italiener.
Ach stimmt, ja, das habe ich auch gelesen.
Ja. Digga. Oh boy, Federico. Who hurt you?
Das war der. Ja, da muss er eben im Ausland ein bisschen wuchern.
Ja.
Und casten. Okay.
Ja, und das war eben eine Oscar-Nominierung für beste Regie.
Mhm.
Für Fellini. Schon krass, ne? Der nie einen bekommen ist, bitter.
Ja, einer von den
12 Nominierungen, ja.
Hast du gesehen, wer sie bekommen hat?
Ja, Schaffner für Patton.
Patton hat ihn bekommen, okay.
Mhm.
Ja, verständlich.
Ja. Golden Globe nominiert war das Ganze auch noch für Best Foreign Language Film. Und ja, generell, also ich meine, das war ja, haben wir jetzt schon etabliert, Fellini war zu dem Zeitpunkt halt schon eine große Nummer und ich glaube, die Kritik hat ziemlich dankbar alles angenommen, was er rausgebracht hat.
Mhm.
Also auch wenn es hier keinen Metascore gibt, kann mir auch vorstellen,
dass die hier steil gegangen sind.
Ja, oder ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein bisschen so ein Kubrick-Ding, weil, also Hippies haben den ja übelst gefeiert, den Film.
Ja,
aber ich weiß eben nicht.
Es ist mal guten Zeit rausgekommen, definitiv, wo die Leute halt ein bisschen offener sind, was so experimentelles Kino angeht. Und ich glaube auch, dass die Leute wie bei 2001 sich davor die Kinoleinwand wahrscheinlich gelegt haben,
ja,
und
ja,
sich diesen Film angeguckt haben und dann rausgegangen sind und gesagt haben, Mann, war das ein Trip, ey. War das geil.
Ja, ja, vor allem eben hier dieses Brechen mit allem, ne, so Zerfall der Normen, Suche nach Identität, das ganze Gedöns, ey. Und halt eben dieses Moral in sehr anderes Licht rücken, also vor allem eben verglichen mit der Zeit davor. Das ist nur eben aus heutiger Sicht ist es halt wenig aufregend. Dahingehend.
Ja, ja, aufregend nicht unbedingt, aber.
Was ich aber spannend finde, ist, weil ich habe mir, als ich dann mal auf IMDb einfach nach Satyricon gesucht habe, ist mir aufgefallen, es gibt noch einen Film von 69, der Satyricon heißt. Und das war ja mit ein Grund, warum dieser Film hier Fellinis Satyricon heißt.
Mhm.
Und was ich so hart finde, also weil der andere ist von Gianluigi Polidoro, und ist, glaube ich, eine ähnliche Geschichte. Also hat ja offensichtlich auch die gleiche Vorlage. Ey, und dann ist United Artists hingegangen, die diesen Film hier gemacht haben. Und haben über 1 Million für die Vertriebsrechte an eben Polidoros Satyricon bezahlt. um den Film zurückzuhalten, bis Fellinis Satyricon schon rausgekommen ist. Also haben die den halt einfach mal kurz quasi vom Markt ferngehalten, damit der das Einspiel von diesem Film nicht gefährdet.
Ist das für ein Gatekeeping?
Ja, aber hallo. Mhm.
Frech.
Voll mies, Alter. Ja.
Gab's dann auch im Jahr 76 einen Film namens Casanova und im Jahr 1980 einen Film namens Stadt der Frauen und 83 einen Film namens Schiff der Träume? Oder hat Fellini das einfach gefallen, seinen Regisseurnamen in den Filmtitel mit einzuweben, weil das hat er danach noch ein paar Mal gemacht.
Haben die das im deutschen Verleih so gemacht, ja?
Fellinis Casanova heißt er, Fellinis Stadt der Frauen, Fellinis Schiff der Träume, ja.
Insofern. Ja, im Original nicht.
Ach, im Original nicht, ja, okay, ja. Dann war das in Deutschland so, weil ja. Fellinis Satyricon ist dann so der...
Ja, siehst du, dann haben die in Deutschland einfach den Namen Fellini benutzt, um halt quasi...
Um zu werben, ja.
Gleich damit zu werben. Nee, also auf IMDb, also ne, in der, ich habe ja die quasi die amerikanische Version eingestellt und da ist es nur bei Satyricon und, wo habe ich es gerade noch gesehen, bei Fellinis...
Casanova wahrscheinlich.
Nee.
Ach, da nicht.
Roma. Von 72.
Ah, okay. Ja.
Ja.
Ja, komisch. Da steht zum Beispiel nur Roma in Klammern hier bei den Originaltiteln von der Liste, die ich gerade vor mir habe.
Okay.
Ja.
Ja, weird. Aber das haben wir so oft, ne? Deutsche Verleihtitel und so.
Ja, aber dass sie so den Regisseur mit in die Werbung nehmen, also so, man hätte bei Spielberg theoretisch auch mit jedem Film werben können, dass das jetzt hier Spielbergs Bridge of Spies oder so ja, auf dem Filmplakat, aber so heißt ja nicht.
Nee.
Schon witzig. Naja.
So, also du fandst das, hast ja schon gesagt, ging ja scheinbar ähnlich wie mir.
Ja, schon sehr wirr und für die Verhältnisse auch ein bisschen zu lang und so, aber irgendwie...
Ja, das kommt noch dazu, ey. Der ist schon richtig lang, auch mit 2 Stunden, 9 Minuten, ne?
Ja, damit hat er schon ordentlich Laufzeit, aber irgendwie haben mich die Kulissen und dieses Wirre haben mich einigermaßen durchgebracht. Aber klar, es ist auf jeden Fall kein Film, den ich jetzt zu den ganz Großen zählen würde. Erst recht nicht in Fellinis Filmografie.
Ja, das war es nämlich für mich schon auch. Also diese Erkenntnis, die ich da rausgezogen habe, halt, okay, Fellini hat nicht nur grandiose Filme gemacht.
Nee.
Gut zu wissen.
Aber alle Odorowski-Fans da draußen,
ja,
wenn die in die Fellini-Filmografie reinhören wollen oder reingucken wollen, dann sollen die gerne diesen Film hier mitnehmen. Ja, ja. Also.
Das ist auf jeden Fall der perfekte Vergleich.
Das ist auf jeden Fall.
Für Fans von Odorowski.
Kann nicht schaden, ja.
Definitiv, ja.
Ja, und dann hat er ja, also ist ja schon so ein bisschen, dass er damit anstoßen wollte, weil ich weiß nicht, wie groß das Casting für diesen Film war, aber er hat ja wirklich alles, was so körperlich den Schönheitsnormen der damaligen Zeit entsprach und so weiter, hat er ja komplett gegen den Strich besetzt. Also er hat ja irgendwie Bucklige reingenommen, die dann auch mit nackten Oberkörper natürlich spielen mussten. Leute, die irgendwie 2,50 Meter groß waren, irgendwie gefühlt und Behinderte, ein paar Behinderte, körperlich Behinderte waren auch drin.
Ja, aber jetzt guck mal, unsere beiden Hauptfiguren sind ja schon eher klassisch schön.
Ja, die ja, aber da wurde jemand und halt nur mit einem Torso irgendwie reingekarrt,
ja, also ja.
Reingetragen, der keine Arme und keine Extremitäten
hat. Ja, das ist aber
so.
Dieses Brechen mit Normen. Ne?
Das ist es halt so.
Also aber Alter, ich meine, also Capucine hat auch mitgespielt und die ist ja nun wirklich klassisch schön.
Ja, ja. Ich meine jetzt nicht generell, klar. Und unsere Helden, ich meine...
Ich habe selten einen so starken Mann gesehen.
Das ist ja eher aus der Riege hier.
Ja, ja, war auch für beide das Debüt, aber die haben beide keine große Karriere gemacht. Also eben
Nanu.
Martin Potter und Hiram Keller.
Nachdem die hier den Pacino gemacht haben, im Satyricon. Wie kommt das?
Ja, gut, ne? Also wenn man sich manche Debüts so anguckt von Leuten, die später noch groß geworden sind.
Ja, ja, das stimmt.
Na, okay, soll man Punkte vorlesen?
Ja, lass machen.
Also 6,8 auf IMDb, kein Metascore, Letterboxd 3,7.
Deine 6 war richtig. Ich hab's noch irgendwie, also ich bin zwischen 5,5 und 6 irgendwie geschwankt und der altersmilde Guest hat sich für die positive Variante entschieden, auch wenn ich ihn natürlich irgendwie war der trippy, aber so richtig geil nicht. Insofern die 6 von mir.
Sehr schön. Ja, ich, so altersmilde bin ich dann doch noch nicht. Ich vergebe 5.
5 von dir.
Mhm.
Kacke, gleich mal 2 Minus. Kacke. Mensch.
Tja. Ja, shit. Ja, dann hau mal einen raus.
Dann hau ich mal einen raus, ja. Bleiben wir noch in der Supporterschaft. Wir hatten ja vorhin die Jungs und Mädels, die bei uns im Chat da mitgeschrieben haben und fleißig da ihren Input gegeben haben. Und einer davon ist auch ein sehr treuer Kumpel, der uns seit Jahren begleitet. Der heißt Adrian. von dem ich neulich gecheckt habe, dass sein Instagram-Name Nairda, praktisch Adrian rückwärts gelesen eigentlich nur ist. Weil ich konnte ihn zwar zuordnen, weil er, glaube ich, das gleiche Vorschaubild hat wie bei uns bei Patreon. Aber ich habe nicht gecheckt, was der Name ist, bis ich dann neulich gesehen habe, Alter, ist einfach nur Adrian rückwärts geschrieben. Bin ich bescheuert oder was? Ja, manchmal fällt der Groschen eben sehr spät. Mhm. Und Adrian hatte in der Zehnerziehung, die ich für ihn gezogen habe, hatte er ein Los mit dem Rennen. Und das heißt Barbarian Sound Studio aus dem Jahr 2012.
Bin ich sehr gespannt, Alter.
Den habe ich gesehen. Und
ich auch.
Genau, habe ihn dir angekündigt. Das war einer von denen, die du markiert hast, wo du gesagt hast, bist du mit am Start?
Ja.
Warum wolltest du den mitgucken?
Ich finde einfach die Prämisse super geil.
Du hast ja bei den Filmen dann so ein bisschen angeguckt, wer da mitspielt und Prämisse und so und dann.
Ich habe mir nur angeguckt, worum es geht und gesehen, halt also auf dem Plakat ist ja Toby Jones drauf so und dann dachte ich, geil, will ich sehen.
Regisseur, Drehbuchautor Peter Strickland, der ein A24-Film gemacht, immerhin, der dann wahrscheinlich früher oder später von dir kommen wird. Das heißt, der heißt Das blutrote Kleid, beziehungsweise In Fabric im Original.
Habe ich den noch nicht gebracht?
Den hast du, glaube ich, noch nicht gebracht. Hast du ihn gesehen?
Ich glaube, ja.
Ach, du hast ihn gesehen? Okay, witzig. Okay. Nee, ansonsten habe ich nicht allzu viel von ihm gesehen und habe auch nicht zu viel in seiner Filmografie gefunden, was man jetzt erkennen könnte. Und du hast es eigentlich direkt eingeleitet mit deiner Erklärung, warum du den Film sehen wolltest. Ich finde, das ist ein super interessantes Setting, weil wir lieben ja viele Filme, die sich letztendlich um unsere Leidenschaft drehen. Mhm. Also sprich, die Kreation des Filmes machen es an sich im Film. Und oft ist es aber das große Hollywood, was hier beleuchtet wird, wie bei Mank oder Babylon und wie sie alle heißen. Und hier geht's
halt. Ja, oder so krasse Independent-Sachen gibt's auch gerne.
Ne? Ja, klar, sowas gibt's auch. Aber dass wir hier irgendwie, dass es sich hier um den Dreh eines italienischen Giallo in den 70ern handelt, wo wir uns befinden, wobei abgedreht ist der Film an sich schon. Wir sind hier in der Bearbeitung, präziser gesagt, im Sound-Department des Films. Und das wiederum ist auch etwas, wo ich schon mal hingehört habe oder wo ich hingeguckt habe. Ich gesagt, okay, das ist schon irgendwie interessant. Also hier geht es darum, dass Dialoge eingesprochen werden, dass Schreie aufgenommen werden in der Soundkabine, die dann in den Film eingearbeitet werden, weil das natürlich on-set nicht immer geht, wegen Nebengeräuschen und tausend anderen Sachen und man das nochmal sauber oder besser haben will. Und Geräusche werden kreiert aus den abenteuerlichsten Gegenständen und es wird viel Obst in diesem Prozess zermanscht. Das kann ich hier auch schon mal erwähnen. Und für eben diese Aufgabe des Geräuscherstellens wird ein Experte aus London eingeflogen, nämlich der Toningenieur Gilderoy.
Und ja, aber darf ich da kurz zwischengehen? Weil ich, gerade was so seine Jobbezeichnung angeht, finde ich das nämlich nicht unwichtig. Also erst recht im Hinblick auf das, was er sonst macht.
Jetzt weißt du auch, warum du die Elendsackernummer zusammenfassen solltest.
Nee, weil es ist nämlich, er ist nämlich kein, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein Foley Artist.
Ja.
Ne, das sind die Typen, die dann mit den Kokosnussschalen und eben Melonen und sonst was da die Geräusche aufnehmen.
Ja, macht er doch auch, oder?
Auch, ja. Mhm. Deswegen haben sie, glaube ich, sowieso, also ich glaube, die haben aus vielen Gründen die Zeit gewählt, nicht nur wegen Jolly, sondern eben schon auch wegen der ganzen analogen Technik, die da dran hängt. Weil das würde heute natürlich weitaus anders laufen. Und
es kommt einiges aus dem Computer. Ja, die Geräusche werden logischerweise gespeichert und nicht live eingespielt, so eine Sachen. Also es hat sich
Natürlich machen Foley Artists auch immer noch Dinge live. Nur eben, du hast dann natürlich große Datenbanken auch,
richtig,
auf die du zurückgreifen kannst und so. Und nee, aber ich glaube, er ist zum Mastern engagiert, glaube ich. Also ich glaube, er ist insofern Toningenieur, als dass er eben das Ganze abmischt. Mhm. Und deswegen ja auch seine Expertise bezüglich den High-Pass-Filtern und den ganzen Geräten, das ist halt auch so ein Ding, ne? Ey, ein High-Pass-Filter, das ist halt heute ein Klick. Mhm. Und da hast du halt extra Apparat, der da rumsteht. Mhm. Und so diese Liebe zu dem analogen Kram, die kommt ja schon auch stark durch in dem Film. Mhm.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber ja, ich glaube eben eher sein Job ist das Mastern, also das Gesamtabmischen.
Ja, auch. Oder primär, von mir aus, ja. Aber er hat natürlich, das ist so sein Department und dann ist natürlich ein Aufnahmeleiter, der dafür sorgt, dass der Schrei realistisch ist von der Dame, die gerade in der Kabine sitzt und so eine Sachen und so. Und er muss das Ganze dann, also Gilderoy muss das Ganze dann in den Ton irgendwie glaubhaft einarbeiten. Die Besetzung passt, wie ich finde, wie die Faust aufs Auge, weil du hast hier Toby Jones in dieser Rolle des eingeflogenen Briten. Und dazu muss man sagen, dass der in seiner Story in der Handlung bisher anspruchsvolle Filme gedreht hat, beziehungsweise viele Naturdokus gemacht hat. Also da ist normalerweise für diese Art von Film hat er bisher den Ton erstellt und das Ganze bearbeitet. Und als er letztendlich die Daily Seed, für die er dann letztendlich den Ton machen soll, ist da auch so ein bisschen angeekelt, weil er hat noch nie irgendwas in dieser Richtung gemacht. Mhm. Und anhand der erstellten Geräusche, die wir dann hören, haben wir halt auch die gewaltvollen Szenen auch im Hirn, die wir dann sehen. Das finde ich schon super interessant, wie das gemacht ist.
Zumal sie ja immer auch, bevor die Aufnahme losgeht, spricht jemand aus dem Off eine kurze Synopsis der Szene ein,
ja,
die jetzt vertont werden soll.
Klar.
Ja, und damit haben wir automatisch das Bild,
ja,
weil genau, das zum Teil halt wirklich auch eine hässliche Beschreibung schon ist. Ne?
Ja, und das finde ich cool, weil es wird halt subtil mit Ton, mit dem Score und der Stimmung halt die Atmosphäre erzeugt, ohne auch nur wirklich eine Sekunde des besagten Films, um den es hier geht, zu zeigen. Hm. Also wir sehen nichts von dem Gezeigten, sondern wir sehen nur die Reaktion der Schauspielerin, keine Ahnung, des Toningenieurs, und wir hören die Geräusche, die dazu erstellt werden, aber die Bilder zu dem Film, die passieren in unserem eigenen Kopf. Mhm. Und das ist nicht alles, was hier ein bisschen für Konfliktpotenzial sorgt, weil wir haben ja die kulturelle und wir haben die charakterlichen Gegensätze aus der italienischen Crew und dem höflichen, introvertierten Engländer, der dazukommt. Weil die Italiener haben natürlich eine eher laissez-faire Arbeitsweise, die gehen dazu siebend in die Kabine rein.
Natürlich.
Haben einen sehr sexistischen Umgang auf jeden Fall mit dem weiblichen Geschlecht, haben eine sehr ruppige Art. Schon zur Begrüßung und so weiter umarmen die den eher reservierten Engländer und er will denen halt die Hand geben und die umarmen ihn als erstes. Aber das zieht sich auch so ein bisschen durch, dass er sein Flugticket irgendwie ausgelegt hat und erstattet haben will von der Sekretärin oder beziehungsweise auch von der Filmcrew. Und die reagieren dann darauf von wegen so, ja, wie vertraust du uns nicht oder was? Also glaubst du denn, du kriegst dein Geld nicht und die versuchen dich hier zu bescheißen? Also Zusammenarbeit besteht auch aus Vertrauen und so, und die kommen dann auf die Schiene. Und das wird so ein Running Gag, dass er halt sein Geld nicht bekommt für diesen Flug und telefoniert dann mit Leuten, von denen er, die er noch nie gehört hat und gesehen hat, und versucht da irgendwie dieses Geld zu halten. Und, aber alles noch höflich und ruhig und so, und irgendwann wird es dann auch ein bisschen lauter von seiner aus seiner Richtung. Und also für einen Film, der sich um Sound dreht, dreht sich hier auch aus filmischer, was die filmische Umsetzung angeht, auch eine Menge um, was diesen Sound angeht. Und es wird viel mit Sound gespielt, mit Geräuschen, mit Akustik. Bis das Ganze sogar so ein, das ist schwer jetzt irgendwie ohne zu spoilern, aber es kriegt so einen surrealen Anstrich, drücken wir es mal so aus, in Richtung Ende, wo dann das behandelte Genre des Gialli hier sogar in die normale Handlung dieses Films dann noch mit reinspielt, weil ich habe hier einiges in der Story oder in der Handlung oder im Verlauf der Handlung erkannt, was ich aus dem jeweiligen Genre halt kenne, und das ist schon recht smart gemacht, wie ich finde.
Ja, ich finde, der Film ist insgesamt eine recht große Hommage an Gialli. Also da gibt's ja sehr viele Elemente.
Ja, aber lustigerweise komplett ohne Gewalt.
Ja, ja.
Und das ist schon abgefahren. Dass
ja,
er,
wobei, nicht hundertprozentig.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Aber, also er verbeugt sich vor dem Genre des Giallo, auch der Titel des Films und so. Das ist alles so, das ist ja auch super absurd. Und es passieren ja auch in den Gialli passieren
kurz,
ja auch.
Ganz kurz, erklär mir das mal. Was meinst du mit dem Titel?
Der Titel des Films, der hier gezeigt wird, der gibt ja auch irgendwie
so,
null Sinn. So.
Ist vom
ja
Film, im Film.
Ja,
ich dachte, Barbarian Sound Studio würde...
Nein, nicht Barbarian Sound Studio, sondern so heißt ja das besagte Studio, sondern wenn du dir die Titel der Gialli anguckst, Alter, die heißen ja irgendwie die Feder des grünen Hunds und so, und du siehst keinen grünen Hund in dem ganzen Film oder so, weißt du, oder keine Ahnung, das Leiden der grünen Tomate, weißt du, so heißen ja die Gialli normalerweise, und dann suchst du eine Tomate in dem Film. Und der hier hat ja auch so einen absurden Titel, den ich mir jetzt nicht gemerkt habe und nicht aufgeschrieben habe.
Aber es geht um Hexen, ja.
Aber es ist geil, also es ist sehr cool. Und dafür, dass dieser komplette Film fast in diesem Studio spielt, also wir befinden uns eigentlich die ganze Zeit irgendwie in diesen Aufnahmeräumen und in der Booth und in diesem Gebäude,
ja,
von dem Barbarian Sound Studio.
In der Wohnung, in der er untergebracht ist.
Genau, ab und zu sind wir in der Butze, aber der Großteil spielt schon wirklich in diesem Studio und ist jetzt nicht so ein Film, der viele Locations irgendwie mit sich bringt.
Nee, und ist vor allem der komplette Film kommt ohne Tageslicht aus.
Stimmt.
Also, weil wir sind halt, das ist halt auch so ein Ding, ne?
Stimmt.
Wir sind nur in diesen Katakomben ähnlichen Räumen und eben im Studio und immer nur künstliches Licht, wenn überhaupt, generell recht viel dunkel. Passt halt auch sehr zum Thema Giallo. Ja, fand ich alles auch sehr, sehr clever und
hat dir auch gefallen.
Mir hat gut gefallen. Aber ich habe.
Jetzt kommt dein Aber.
Ja, aber erzähl du erstmal zu Ende.
Ich habe hier kein großes Aber, also ich finde es auch sehr sympathisch, dass Toby Jones, den wir sehr mögen, der so sehr, sehr viel auf Nebenrollen abonniert ist, dass der hier im Zentrum steht, dass er praktisch seine Hauptrolle bekommt.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall auch ein großes Plus des Films, weil ich finde, es ist ein guter Schauspieler. und kann halt mehr als irgendwie mal so den Nebencharakter und den verschrobenen Professor irgendwo spielen oder den Vater von irgendeiner Hauptcharakterin oder weiß ich was, wo ich den überall gesehen habe. Mhm. Und ansonsten mochte ich den sehr. Ich mochte auch das Surreale am Ende, wo es dann so nicht so wirklich erklärbar ist, was hier letztendlich abgeht. Und ich mochte auch die Schlussszene. Fand ich auch geil. Und ich fand ihn gut. Mhm. Für mich ist die Operation hier gelungen.
Ja, also versteh mich nicht falsch. Ich fand den auch gut.
Ja.
Aber manchmal regen mich solche Filme noch viel mehr auf als so krass durchschnittliche Filme. Ne? Wenn ein Film irgendwie von vorne bis hinten durchschnittlich ist, dann ja, ist er halt lame und so.
Du weißt, was du in der zweiten Hälfte bekommst. Die zweite lame Hälfte.
Ja, so in etwa. Also das, ne, okay. Da regt dich dann auch einzelne Sachen, regen einen dann auch weniger auf und so. Mhm. Und ich finde den Film aber wirklich sehr gut. Aber er ist halt nur so, er kratzt halt nur an der Genialität. Und wenn der, das ärgert mich viel mehr so, weil der hätte, ja, das hätte der perfekte Film sein können. In meinen Augen verbaut er das aber mit so ein paar Kleinigkeiten und das finde ich halt super schade.
Würde weißt das spoilern,
der ist
wenn
sehr gut, aber der ist nicht genial. So, und der hätte aber wirklich genial sein können. Na, es geht für mich stark drum. Das eigentliche Problem des Films ist ja, dass er in seiner Arbeit mit diesem Stoff langsam abdriftet. Und
er wird
wir,
selbst ein bisschen
wir wissen nicht, ne, so wie bei Mieter oder sonst was, dass das so,
guter Vergleich.
Wo wir nicht so richtig wissen, wie weit driftet er ab und was ist jetzt noch real und was nicht und so weiter. Mhm. Und das wird für meinen Geschmack zu vage gehalten. Ähnlich auch wie, dass ich gerne noch eine Erklärung dafür gehabt hätte, warum man nicht am gewissen Punkt nicht einfach sagt, okay, fuck it, das war's, ich muss mir das nicht geben. Da hätte es hätte irgendwie einen Halbsatz gereicht, so dass ich irgendwie erkenne, also weil der Regisseur und Produzent sagen ja, hey, wir lieben ihn und seine Arbeit und so, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen das, was du vorhin als italienische Art bezeichnet hast, aber es geht schon auch hervor, die haben ihn gebucht, weil die seine Arbeit richtig gut finden. Mhm. Und mir erzählt sich aber nicht so richtig, warum er, weil er ja offenbar in England ganz gut aufgestellt ist, warum er bei der Sache nicht einfach sagt, okay, wisst ihr was, fickt euch. So, in der zweiten Hälfte erklärt sich das für mich gut. Es geht nur in der ersten Hälfte, habe ich da halt so ein, zwei Punkte gehabt, wo ich dachte so, okay, das wäre doch der Zeitpunkt gewesen zu sagen, wisst ihr was, fuck you very much, sucht euch einen anderen.
Aber er hat doch das Flugticket noch gar nicht erstattet bekommen.
Ja, wie gesagt, das hat mir nur so, das war, das ist jetzt eine Komponente, die ist so ein bisschen was, wo ich finde eben, da hätte er für mich noch einen Ticken smarter sein können, indem er mir eben von seiner Figur klarer verdeutlicht, warum der das mitmacht. Weißt du? Und ja, es wird so ein bisschen über die höfliche englische Art erklärt und so.
Ja, aber es erklärt sich doch durch seinen Typ, oder?
Nee, ich finde, in der zweiten Hälfte gibt's auch noch eine gewisse Faszination,
richtig,
die ihn damit reinzieht, wo ich dann, da bin ich dann an dem Punkt, okay, klar, ja, will er das Ding jetzt zu Ende bringen. So.
Okay, das wollte ich ja.
Aber auf dem Weg dahin, da gab es einfach ein paar Stationen. Aber wie gesagt, das ist wirklich eine Kleinigkeit, die würde vielleicht irgendwie so einen halben Punkt ausmachen oder so. Jetzt in der Wertung für mich. Aber es gibt halt für mich dieses grundlegende Ding, dass ich das zu vage finde, was die eben mit seinem Abdriften und dem damit verbundenen Ende erzählen. Das ist mir zu vage, zu frei für sehr viel Interpretationsspielraum einfach. Die haben halt nicht wirklich erzählt, was da geht.
Aber hier sind wir wieder beim ursprünglichen Genre-Spannendel, was ich ja meinte.
Was ja nicht so meins ist, ne?
Also ja,
deswegen.
Aber es wird beim Giallo auch nicht immer so hundertprozentig, weißt du, alles erläutert und bis ins kleinste Detail erklärt, sondern du hast so ein...
Ich brauch's ja auch nicht bis ins kleinste Detail, aber sein Abdriften und dann ja auch diesen einen Switch, den das dann mal macht, das erklärt sich mir gut, dass er da immer mehr reingerät in dieses Ding. Aber das Ende ist dann für mich so, okay, und jetzt? Und das ist halt für mich so dieses Ding, wo ich denke, ah, fuck, Alter, das hätte so ein perfekter Film sein können. Mhm. Und so ist er halt nur halb perfekt. Und das ärgert mich halt mehr, als wenn es ein komplett durchschnittlicher Film wäre. Weißt du, ich meine?
Klingt wie Meckern auf hohem Niveau.
Voll ist es auch, ist es. Aber das ist dann eben so, Mann, weil ich mochte den wirklich. Wenn du ein bisschen audiophil bist, Digga.
Ja, klar, dann ist es natürlich ein feuchter Traum.
Ey, so mit meiner Anlage hier und so, wow, ey, wie geil ist das abgemischt. Mhm. Und ich finde, also der Regisseur, Hommage hin oder her, es gibt schon wahnsinnig viele Einstellungen von so langsamen Fahrten über analoges Equipment und Tapes, die aufgespult werden und Knöpfe, die gedreht werden und so. Das ist ein bisschen viel, finde ich so. Aber die Stimmung, die er da halt aufmacht, die funktioniert voll.
Finde ich auch.
Also ich mochte den schon sehr.
Cool. Ja, ich glaube, wir sind dann größtenteils unterm Strich auf einer Wellenlänge, also. Klingt wie Meckern auf hohem Niveau, so deine...
Naja, ist es auch. Aber das ist doch schade, oder? Also, weil das hätte klarer 10-Punkte-Film sein können, Alter.
Ja, klar, ich weiß, was du meinst. Naja, für mich war es auch kein 10-Punkte-Film, aber es ist trotzdem, da ich ihn so gut finde, finde ich ihn auch irgendwie rund. Und er überrascht dich halt auch am Ende mit dem gewissen Stimmungswandel. Und irgendwie macht das auch für mich Sinn, dass der so abdriftet. Weil du hast die beiden Gründe, die ich da sehe, schon genannt eigentlich. Oder warum der nicht abhaut und so. Und insofern... Du hast praktisch die Fragen, die du dir gestellt hast, hast du auch selbst beantwortet, also so wie ich sie beantworten würde.
Naja, in der zweiten Hälfte beantworten sie sich auch, aber,
ja, aber du bist doch
bis
dann,
dahin muss er ja erstmal kommen, weißt du?
Und aber du bist doch jetzt auch einer, der beim Film arbeitet. Würdest du denn ja gleich irgendwie, wenn dir was nicht passt und so weiter, sagen, ja gut, dann heuch ich hier halt ab, oder?
Also es ist ja nicht so, dass ihm etwas nicht passt, sondern dass die Dinge häufen sich ja.
Ja, ne? Aber Leute haben mit Kubrick zusammengearbeitet.
Genau, aber spätestens wenn der Typ, der mir erzählt hat, wie toll er mich und meine Arbeit findet, mir das vierte Mal so von oben herab irgendwie eine blöde Ansage gibt, würde ich halt irgendwann mal auch so ein bisschen meinen Stand behaupten und schon auch sagen, so Digga, so nicht.
Nicht, wenn du ein 1,50 großer Engländer wärst.
Gut, vielleicht fehlt mir da die Empathie für kleine Menschen.
Vielleicht, ja. Ich bin da näher dran einfach an denen. Das ist ja alles schon physisch.
Ja, okay. Es ist vielleicht gut. Ein Film für vertically challenged people.
Ja, das wird sein, ja, definitiv. Ja. Bin ich natürlich stark im Vorteil.
Nein, aber der ist schon sehr stylisch und cool. Stilsicher. Also,
ja, ich bin auch froh, dass du den mitgeguckt hast, weil ich hätte mir nach dem Film vorstellen können, dass das einer ist, der dir auch gefällt. Und hätte dir den ans Herz gelegt. Insofern sehr gut, dass du den damit auf die Liste genommen hast.
Und wie geil sind dann die Jungs, also die eigentlichen Foley Artists, die es in dem Studio gibt, Massimo und Massimo, wenn die immer gerufen werden, ist halt auch so der Typ, der Regisseur, der Produzent, der ist ja auch mit jedem so von oben herab, ne? Also er schnippt ja nur und kackt Leute an und ist ja auch eigentlich schwer genervt von allem.
Ja, der Produzent ist ja der mit dem Hund, oder? Das ist ja der eigentliche Produzent, also ist ja der.
Wer ist denn der Typ, der das Studio?
Der Regisseur, der Aufnahmeleiter praktisch, oder? Also.
Okay, also ich dachte, das, was du jetzt Aufnahmeleiter, ich dachte, er wäre der Produzent des Films. Und der Typ, der immer wieder ankommt, die sehen ja leider auch noch relativ ähnlich aus, das ist so ein bisschen. Aber der halt,
Italiener halt.
Der Regisseur Santini, der auch noch zu ihm sagt, ne, das ist kein Horrorfilm, das ist ein Santini-Film.
Genau.
Ja.
Du sollst ja hier deine Arbeit machen und so, wir haben dich ja nur geholt, damit du. Was wir hier machen und wie der Film aussieht, das hatte ich nicht zu interessieren und so, ja, dem jetzt. Aber ich meine den anderen, der eigentlich immer freundlich ist und so hin und her mit dem Hund daherkommt, das ist, glaube ich, der eigentliche Geldgeber oder der seine Finanzen da reinsteckt und der sagt so, ja, wir haben schon hier geniale Sachen gemacht und so und alle sind super von sich überzeugt und so, das ist schon ganz witzig.
Ja.
Ja, auch die Szene, wie er so sein Fleisch und Blut da reinlegt in diesen einen Moment in die Szene so und dann ist sie halt ruiniert, weil der Hund da durchs Studio läuft und du das Bellen hörst auf der Tonspur und er sagt so, ja, können wir nicht benutzen. Denkst auch so, naja.
Naja, also wie der Film mit Sound umgeht, ist schon ziemlich geil.
Ja, coole Verbeugung. Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, das Letzte, was mir einfallen würde, ist definitiv hier Blowout. Also von The Palma.
Ich hatte so krasse Blowout-Vibes sowieso.
Wo das so eine wichtige Rolle spielt, als Sound und so beim Film. Also.
Naja, und auch wie die Reaktionsshots auf Leute, die sich gerade eben das Bildmaterial angucken,
voll,
und es dann zu vertonen und so. Ja, voll, hatte ich auch.
Aber das hat ein paar Jahre gedauert, bis man wieder in die Richtung ging. Insofern sehr cool. Von Adrian Lehne reinzuschmeißen im September 2022. Ganz so lange war es nicht. Ja. September 22, jetzt rausgefischt und im Jahr 25 von uns rezensiert. Sehr cool.
Cool.
Geht auch nur 92 Minuten. Zieht sich nicht groß in die Länge und ich komme zu den Punkten. Also IMDb, gibt es hier eine leichte Diskrepanz zwischen IMDb-Score und Metascore. Die ist bei 6,2. Der Metascore wiederum bei 80.
6,2 hat er nur.
Ja, ist nicht so doll, ja. Und Letterboxd 3,3 wundert mich auch ein bisschen.
3,3?
Ist dann doch schwächer, als ich erwartet hätte.
Alter, was ist denn los mit den Leuten? Okay.
Ja, es hat ja schon ein bisschen was Kammerspielartiges und wenn du das nicht kaufst oder wenn dir das nicht gefällt, dann
ja, neigt man vielleicht dazu, die langweilige Stimmung. Ja gut, aber ey, da sind wir wieder, ne? Wenn du den Film jetzt halt irgendwie auf deinem Handy oder auf deinem Laptop guckst, ja, ciao, Alter.
Was hast du denn für Kopfhörer? Sind die gut?
Ja, also dann ja, klar, musst du halt aber wirklich schon gucken, dass deine Kopfhörer da ansatzweise irgendwie so ein Surround-Sound hergeben, ey, keine Ahnung. Weil, also bei dem Film ist das so wichtig.
Ja. Also alle, die irgendwas mit dem Genre, also Jan ist zum Beispiel hier bei 2 Sternen, das wundert mich auch ein bisschen.
Krass.
Hier von
ja, aber Filme. Das ist doch so, ich habe die ganze Zeit auch gedacht, Alter, Alessandro hat den wahrscheinlich schon gesehen, aber er muss ihn sehen, ey, wenn er ihn nicht gesehen hat.
Alessandro hat ihn schon gesehen, bewertet er nicht. Aber so Leute wie Peter zum Beispiel, die auch mit dem Genre was anfangen können und Dennis und so, weißt du, die sind dann, also Peter bei 4,5, Dennis bei 4 Sternen, die sind dann natürlich wieder überschwänglich unterwegs. Insofern, glaube ich, das hängt schon ein bisschen was zusammen, sondern...
Naja, aber guck mal, ich bin jetzt nicht ein riesen Jolly-Fan und...
Ah, du bist ein Sound-Fan.
Ja, klar.
Und Film-Fan. Also.
Aber ich kann die Hommage ja trotzdem erkennen. Mhm.
Das ist es.
Halt. Und es steckt John, also man sieht dem Film
ich glaube, trotzdem
die Liebe, die drin steckt, an. Also
ja, aber ich glaube trotzdem, es hilft. Also es ist so ähnlich ja, wie bei Mean Machine neulich, die Kampfmaschine, dass ich gesagt habe, es hilft, wenn man American Football halt mag und den Sport auch irgendwie verfolgt. Aber es heißt nicht, dass man den Film nicht cool finden kann, auch wenn man es nicht macht. Mhm. Und so ist es hier mit dem Genre. Ja. Jetzt darfst du meine Punkte raten und mir deine Punkte nennen.
Ich sag, du bist bei 8,5.
Nicht ganz, eine 8 ist es geworden.
Verdammt, ja, dann kannst du klingeln, ich bin auch bei 8.
Du bist auch bei einer 8.
Ja.
Einigungsklinge für die beiden Banausen.
Ich hätte erwartet, dass du da höher bist, Mensch.
Nee, ich mochte den sehr, war für mich auch ein guter Film, aber...
Okay.
Ich dachte, du wärst höher, weil du von wegen so, ja, kratzt an der Perfektion. Also, da dachte ich so, ja gut, so hoch, so euphorisch bin ich jetzt nicht unterwegs, aber dann befinden wir uns im ähnlichen Bereich.
Ja, ja.
Guter Film.
Aber
danke,
eben,
Adrian.
Ich finde, der Film hatte halt das Potenzial, wirklich genial zu sein. Und ja.
Ja, aber sagt Jurikon auch.
Generell hat es wahrscheinlich jeder Film.
Eben, ja.
Naja. Gucken wir mal, weil ich habe jetzt also heute 2 Filme dabei.
Die nicht das Zeug dazu haben.
die sind, das ist der erste und der zweite Teil.
Mhm.
Ich wusste, dass es beide gibt, habe aber überhaupt nicht, und das ist ganz schön traurig, gemessen an den Namen der Filme, überhaupt nicht zusammengebracht, dass die zusammengehören.
Mhm.
Und habe dann unglücklicherweise zuerst das Sequel geguckt.
Das ist wirklich eine abgefahrene Reihenfolge.
Und habe dann natürlich festgestellt, ach fuck, ja, ach okay, das, was die hier die ganze Zeit ansprechen, das wurde verfilmt und das gab es Jahre zuvor. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt, also wenn ich irgendwann dann über das Sequel sprechen will, dann muss ich ja quasi auch den ersten Teil gucken und habe das dann natürlich auch noch gemacht. Ja. Die beiden Filme heißen A Simple Favor und Another Simple Favor. Und ich habe, wie gesagt, den letzteren zuerst geguckt, aber würde jetzt wahrscheinlich der Einfachheit halber mit dem ersten anfangen.
Schon wieder.
Was?
Schon wieder wird der hier rezensiert, oder?
Haben wir über den schon gesprochen, oder was? Weil
ja,
in der
ich
Liste ist er nicht.
Meiner.
Ah, okay, weil in der Liste ist er nicht aufgetaucht. Zumindest
der ist nicht in der Liste.
Als ich ihn gesucht habe, haben wir dann über das Sequel schon gesprochen, weil ich habe noch eine Menge anderen Kram, Alter. Ich kann ja über alles Mögliche sprechen.
Na, wir können ja mittlerweile auch Filme, also wir haben ja auch schon hier Filme rezensiert, die.
Naja, aber das ist nun wirklich kein Film, den man mehr als einmal rezensieren muss. Also ich weiß nicht, wo bist du denn da gelandet? Hast du ihn in der Liste gefunden? Weil ich habe ihn nicht gefunden.
Ja, ich war bei okay, glaube ich. Und also ich war schon so weit, dass ich das Sequel mir auch angucken wollte.
Okay.
Den hatten wir hier noch nicht und ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich habe über den ersten Teil hier irgendwann mal geredet.
Okay. Und wo bist du da gelandet?
Ich guck gerade, also jetzt geschätzt wahrscheinlich eine 7, 7,5.
Oh fuck, okay.
Aber
ja, aber das habe ich mir dann auch gedacht, als ich dann eben den ersten Teil ein paar Wochen danach dann nachgeholt habe, da dachte ich dann auch, ey, wahrscheinlich hätte ich es geiler gefunden, hätte ich das Sequel jetzt nicht schon gekannt.
Na, erst in der Tabelle.
Hast du ihn gefunden?
Ja.
Okay.
Nur ein kleiner Gefallen. Im Original A Simple Favor ist drin.
Mhm.
Und das war in Episode 153.
Ja, und wie viele Punkte sind es jetzt?
7,5 sind es von mir gewonnen.
Alter!
Ja.
Okay, wow.
Tatsächlich konnte ich mit dem was anfangen. Ich mochte den ganz gerne.
Ja. Ja, dann kannst du zumindest mal eintragen. Also ich bin bei 5,5.
Okay. Kleine Diskrepanz.
Ja, ja.
Na gut.
Ja, weil, also das Ding ist, für mich war natürlich da ausschlaggebend Paul Feig, ne? So, weil der hat ja wirklich schon viele Komödien gemacht, die ich sehr mag. Und
du bist ja auch nicht so ein Anna Kendrick-Fan, war das?
Nee,
nicht so?
Das kommt halt auch dazu. So, ich Black Lively erst recht nicht. Geil, ne? Das war eigentlich alles, also gab's wenig Leute. Gene Smart mochte ich und ausgerechnet die haben sie dann für Sequel auch noch ausgetauscht. Mhm. Ja. Nee, also.
Springst du dann direkt zum Sequel oder was?
Dann würde ich jetzt das Sequel machen, ja klar.
Ja, siehst du, da du ja 10 Rezensionen auf Halde hast, hilft ja vielleicht, dass du eine zumindest rauswerfen kannst.
Ja, ja. So, der erste war 2018 und der zweite kam dann eben 7 Jahre später, dieses Jahr. Another Simple Favor, noch ein kleiner Gefallen. Also same, same, auch wieder Paul Feig. Sein erstes Sequel, wohlgemerkt. Aber ja, also er hat ja schon auch eben, wie gesagt, große Filme gemacht. Ich bin nach wie vor riesen Bridesmaids-Fan und The Heat mochte ich damals auch sehr. Zuletzt jetzt Jackpot war okay, ne? Aber
krass, dass du The Heat immer so verteidigst, ey. Fand ich auch richtig lame, Alter.
Ja gut, Komödien halt.
Ja gut, aber ja klar. Ist ja nicht so, dass ich jetzt Anti-Komödien bin, aber...
Ja, aber da
sagst du immer irgendwie so, also da bist du mal positiv.
Fällst du da immer schon sehr aus dem Raster, also weil... Okay, ja gut, müsste ich vielleicht auch nochmal gucken, aber sowieso, da gibt's jetzt so ein paar Komödien, die irgendwie bald mal kommen sollen, auf einige bin ich sehr gespannt. So, geschrieben haben das Jessica Scherzer, die hat eine Menge für American Horror Story geschrieben, ja, irgendwie witzige Referenz für diesen Film. Dann haben wir Leita Kalogridis, Autor von Shutter Island, Alita, Terminator Genisys. Also irgendwie auch so ein bisschen anderer Stoff als das hier.
Und nicht gerade kleine Filme.
Ja, aber das Ganze basiert nach wie vor natürlich auf den Figuren von dem Roman von D'Arcy Bell, wie eben auch der erste Teil. So, und jetzt erzählen die, dass das hier 5 Jahre nach den Ereignissen vom ersten Film spielt. Und Stephanie Smothers, also die Figur von Anna Kendrick, die ist jetzt eine recht berühmte True-Crime-Vloggerin und halt immer noch so ein bisschen Amateur-Detektivin und hat jetzt zwischenzeitlich im Off quasi ein Buch über diese Freundschaft mit Emily Nelson und die daraus resultierende, und das wäre jetzt unter Umständen ein Spoiler für den ersten Teil, aber funktioniert nicht, über diese Handlung zu sprechen, ohne das zu verraten, die wurde inhaftiert. So, und jetzt steigt der Film ein, als ihr Buch rausgekommen ist und sie jetzt bei so einer Signierstunde in so einem Laden ist und plötzlich steht Emily vor ihr. Die hat Berufung eingelegt, wurde freigelassen und hat jetzt schon wieder große Pläne, will jetzt nämlich ihren vermeintlich alten Freund namens Dante Versano heiraten. Das ist so ein sehr wohlhabender italienischer Mann, der offensichtlich aus einer Familie kommt, die Verbindungen zu organisierter Kriminalität hat. Also werden auch wieder keine Klischees ausgelassen, ne? So ganz offensichtlich halt Mafia. Und sie, also Emily, lädt jetzt Stephanie ein, ihre Trauzeugin zu sein. Was natürlich gemessen an den Ereignissen des ersten Films schon erstmal ein bisschen wild ist. Und so steigt dieser Film auch wieder mit einer Sequenz ein, wo wir Stephanie sehen in einem Hotelzimmer, wie sie erzählt, scheiße, draußen geht gerade voll der Punk ab. Also sie spricht mit ihren Fans in ihrem Stream. Und alles ist total hektisch und Polizei ist da, blablabla. Und dann springen wir zurück in der Handlung und sehen eben, wie wir jetzt da hingekommen sind. Und sie ist also, soll Trauzeugin sein, kann das natürlich nicht so richtig ernst nehmen und lockt sie dann so ein bisschen, also Emily lockt Stephanie dann so ein bisschen damit, dass das ja ihre Buchverkäufe ankurbeln würde, wenn sie dann davon auch Livestreams machen kann oder halt eben ihren Vlog weiter ausbauen kann und diese Verbindung zwischen den beiden natürlich auch pressetauglich ist, so klar. Ja, nach so ein bisschen hin und her überlegen nimmt sie das natürlich an. Zumal die droht ihr dann auch noch mit einer Klage, ne? Also eigentlich nötigt sie halt dazu, ihre Trauzeugin zu werden. Und da soll eine Hochzeit stattfinden, eben in Italien natürlich. Und Capri findet das Ganze statt. Da haben die auch wirklich gedreht. Also sieht man, allein dafür hat sich das wahrscheinlich für alle Beteiligten schon gelohnt.
Hat Urlaubsflair.
Ja, ja, schon. Naja, und absurderweise ist dann auf Capri sind dann noch alle möglichen anderen Leute, also aus irgendeinem Grund dann eben auch Emilys Ex-Mann Sean. Es wird so ein bisschen darüber verkauft, dass halt der gemeinsame Sohn Nicky da sein sollte bei der Hochzeit und so ist er dann eben auch mit von der Partie. Ja. Ja, dann kommen noch die Mutter, also Margaret, und dann hat sie noch eine Tante im Schlepptau. Das haben sie wahrscheinlich deswegen gemacht, weil es hier halt noch natürlich eine zusätzliche Figur gebraucht hat, die man prominent besetzen konnte, weil diese Tante wird von Allison Janney gespielt. Mhm. Ja, also sowieso, ne? Ex-Mann nach wie vor, Henry Golding und eben Blake Lively als Emily. Und Alex Null spielt Vicky und der größte Witz ist eigentlich, wer dann diesen Dante Versano spielt, weil ich denke mir, Digga, Italien hat auch so viele gute Schauspieler, da hätte man wirklich fetze jeden nehmen können, aber sie haben Michele Morrone genommen, der ist eigentlich Sänger, macht nicht so geile Mucke und hat jetzt vor kurzem in so einem Netflix, das muss man fast schon Softporno nennen, so ein Film namens 365 Days die männliche Hauptrolle gespielt und das ist halt wirklich also die ganze Zeit Geficke und hat wirklich so ein bisschen
Schweinskram.
Softporno-Vibes. Mhm. Ja, und da war er halt die Hauptrolle, dann war das offenbar logisch, dass es jetzt Amazon hingeht und die ihn dann hier in dieser Rolle besetzen. Es ist halt echt schade, weil der Typ spielt unterirdisch die Dame, die seine Mutter spielt, die ist eigentlich fast noch schlimmer schauspielerisch, aber ich denke mir wirklich, Mann, du hast so gute Leute in Italien, Alter, nimmt doch Luca Marinelli und gebt ihm richtig viel Geld, damit er hier das Ding aufwertet. Mhm. Naja. Und eben Jean Smart wurde dann auch ausgetauscht, Elizabeth Perkins ist eingesprungen, weil Jean Smart halt keine Zeit hatte. Es wird einmal kurz kommentiert, dass dann halt Emily, als sie auf die Mutter trifft, dann sagt, okay, sie ist schon ein bisschen, hat sich schon ein bisschen verändert, ne? So halt.
Okay, so wie in so einer Soap auf jeden Fall. Mhm. Hat man doch bei Dailies auch oft, dass man dann, dass es gar nicht weiter thematisiert wird, dass auch immer eine andere Schauspielerin ja die Rolle spielt.
Ja. Mhm. Ja, gab es ja immer wieder mal in der Filmgeschichte, wenn dann jemand ausgetauscht wurde, dass das dann mal so nett kommentiert wird.
Ja, stimmt.
Ja, aber hey, also das Ganze geht 2 Stunden, ist rated R und ist halt wieder herrlich absurd und man, auch hier sieht man traurigerweise wieder, dass das einen Arsch voll Geld gekostet hat. Ich fand es dann im ersten Teil schon irgendwie affig, wie Blake Lively in dieser Rolle die absurdesten Kostüme rockt. Im ersten hat es aber für mich noch einen Ticken besser funktioniert. Hier im zweiten habe ich das Gefühl, die hat hier nur noch mitgemacht, um möglichst absurde Outfits tragen zu können in irgendwelchen Szenen. Weil das ist dann halt auch immer genau so inspiriert. Also vielleicht kannst du dich da erinnern, im ersten war das auch so, dann steigt sie aus dem Auto aus in Slow Motion mit dem absurd Riesenhut und so und die werden hier noch größer und so. Also
okay.
Ja, vielleicht macht das dann Spaß, ne, dass man sich halt so absurd verkleiden kann, kann ich mir schon vorstellen, aber also inhaltlich ist das alles
ist nicht deins offensichtlich.
Überschaubar, unterhaltsam und vor allen Dingen halt nicht lustig, Mann.
Wie ist jetzt der direkte Vergleich zum ersten Teil? Also hast du jetzt hier ein bisschen mehr Spaß gehabt oder gar nicht? Oder ist das ähnliche Liga?
Ja, also nee, ich habe ja mit dem angefangen.
Ja.
Und also ob das eine ähnliche Liga ist, also vielleicht ist der sogar noch schlechter. Ist schwer zu sagen, weil ich habe da ein paar Wochen verstreichen lassen. Weil ich den ersten halt schon echt nicht geil fand. Also den zweiten schon echt nicht geil fand. Und dann hatte ich halt überschaubar viele Ambitionen, sofort den ersten Teil nachzuholen. Dachte aber, es kann ja auch nicht bringen, über den zweiten zu sprechen, nur den ersten nicht gesehen. So.
Ach so. Das Vollständigkeitsding.
Ja, ja.
Weil umgekehrt ist es ja so, wenn du den ersten Teil von einem Franchise nicht magst oder von einem Zweiteiler,
guckst du
das Sequel natürlich nicht an. Nee, und denkst klar. Ja, ist nicht meins.
Ja, jetzt hatte ich aber halt schon das Sequel gesehen.
Das große Problem ist tatsächlich so wie bei Knives Out, wenn du den ersten Teil total magst und der zweite komplett gegen den Strich ging und du den hast,
ja.
Dann ist natürlich die Frage, ob du hier
den dritten, ja.
Aber da es 1:1 steht, da neige ich dann auch eher dazu zu sagen, ja gut, dann gucke ich den dritten mal und gucke, ob der wieder in die Spur kommt.
Mhm.
Aber wenn der erste schon verkackt, dann hat er schlechte Karten, dass ich das Sequel dann irgendwie mir angucke oder so.
Ja gut, aber du hattest ja, also wenn du mal 7,5 warst beim ersten, hast du ja offensichtlich Bock auf das Sequel.
Ich hatte da schon Spaß drauf, aber das, weiß nicht, irgendwie hat das Sequel, als es dann angekündigt war, das war für mich so ein abgeschlossener Film und so, das hat mich schon ein bisschen abgetönt, dass ich da gehört habe, dass das jetzt fortgesetzt wird, weil offensichtlich war es ja irgendwie erfolgreich.
Naja, zumal sie machen hier dann schon auch was in der Handlung, um das alles überhaupt zu rechtfertigen.
Warum?
Wo man sich denkt, oh Gott, im Ernst? Also so, really? Ja, deswegen, Mann, das ist alles irgendwie nicht geil.
Okay.
So, das kann man sich halt schon angucken, aber es wird einer Comedy nicht gerecht. Es gibt zu viele schauspielerische Ausfälle. Und es ist ja auch schade, ne? Weil also Anna Kendrick ist natürlich beim besten Willen keine schlechte Schauspielerin und Allison Janney ist auch gut und so. Ich meine, Henry Golding ist jetzt nicht mein Favorite, aber der macht auch sein Ding. Deswegen, das kann man sich schon alles angucken, aber es ist halt nicht geil.
Ja, gut. Das ist keine Empfehlung.
Nee. Nö, aber also manchmal haben Leute ja Bock auf so Hirnausprogramm. Ne, und das ist wahrscheinlich die Sorte Film, wo viele sagen würden, für so einen verkaterten Sonntagnachmittag kannst du dir das reinziehen.
Unterm Strich hört lieber eine bewegte Bastard-Episode rein. Wenn ihr verkatert seid, im dicken Kopf.
Ja, weiß ich nicht.
Na, wir sind auf jeden Fall zu intelligent dafür.
Ach so.
Wir brauchen dann schon eure komplette geistige Aufmerksamkeit.
Gerade haben wir noch irgendwie Hirnausprogramm beworben, Alter. Weiß
ja
ich
gut,
nicht.
Wenn ich auch höre, so in dem Live-Chat, wie die Leute uns konsumieren, beim Blowjob, keine Ahnung, beim Kochen, beim Fahrradfahren. In meiner Vorstellung habt ihr euch alle konzentriert hingesetzt und habt diesen Podcast gehört.
Mm, genau. Willst du mir erzählen, dass wenn du unsere Sachen Korrektur hörst, dass du dich dann immer da hinsetzt und nichts anderes machst?
Ich schicke alle raus.
Ja.
Frau, Kinder. Mhm. Und setz mich an den Küchentisch ohne Ablenkung mit einem Glas Wasser und höre den Podcast durch. Korrekt.
So eine geile Vorstellung. Warum machst du davon nicht mal irgendwie einen Livestream, Alter?
Das wäre ein recht langweiliger Livestream.
Warum denn?
Bin einfach nur fokussiert. Bei Shia LaBeouf
gucken sich das auch Leute an.
Ja, mit einer Tüte auf dem Kopf.
Nee, Alter, als der sich da, der hat doch so einen Livestream gemacht, wie er sich seine ganzen Filme reinzieht.
Ah ja, stimmt, beim Kino sitzt. Ja, genau. 12 Stunden lang oder 14 oder was das war.
Ja. Also, Another Simple Favor, da muss ich nicht weiter drüber sprechen. War nicht so geil. Jetzt Punkte. 5,3 auf IMDb bei einem Metascore von 55 und Letterboxd 2,4. Alles nicht so berühmt.
Ich sag eine 5.
Das ist richtig. Ich glaube, das war einfach.
Hat es schon schwere Herausforderungen hier mir vor die Füße gerotzt.
Siehste.
Ohne Frage.
Okay, so, was machen wir jetzt? Ich suche mir mal noch ein zweites Projekt aus.
Such du dir ein zweites Projekt raus und dann leiten wir mal über zum Film Spring Breakers, den Nils hier von seinem Losfilm, den er im Januar 23 dann in den Lostopf geworfen hat, ja, als Auftragsreport auch die Möglichkeit hat, seine Lose aufzuwerten. Das hat er gemacht und hat gesagt, so, jetzt genug gewartet. Reden wir doch über dieses Werk von Regisseur und Drehbuchautor Harmony Korine, der Regisseur von Gammo, was wir hier, beziehungsweise dass du bei den Filmfressen hattest und ich hier bei uns.
Mhm.
Und
ja, Beachbum natürlich.
Beachbum, aber natürlich ist er auch der Autor des Films Kids.
Ja, das wird er nicht los, egal was er hinten raus so noch so macht. Ne?
Nee, das wird er irgendwie nicht nehmen. Los. Das stimmt wohl.
Ja.
Dann raten wir mal erstmal Punkte.
Dann hau mal einen Tipp raus.
Ich sage, du bist bei einer 2,5.
Mhm. 2,5?
Ja.
Okay. Ich hab dich, weil ich habe in Erinnerung, dass du gesagt hast, du mochtest den. Und deswegen habe ich mir 7,5 für dich notiert.
Mhm. Durchaus ein Film, der die Fangemeinde bzw. die Filmfans spaltet und der recht radikal polarisiert. Und ich glaube, bei uns war das auch so in Erzählungen, als wir diesen Film mal ab und zu erwähnt haben, dass es sein könnte, dass auch die Banausen hier polarisieren.
Mhm.
Aber werden wir sehen.
Ja, sag mal, das ist jetzt wieder ein Name, der so ein bisschen Potenzial mitbringt, dass er falsch ausgesprochen wird. Hast du das recherchiert, wie der heißt? Also,
ja.
Du hast jetzt Korine gesagt.
Ach so, nee, ich dachte, du redest von Nils. Da bin ich mir sehr sicher, dass der Nils ausgesprochen wird.
Ach so, wird. Ja, okay.
Harmony Korine, Ich bin mir recht sicher, dass der Corrine ausgesprochen wird. Wie würdest du ihn aussprechen?
Die Frage war, hast du es recherchiert?
Oder nee, habe ich nicht.
Okay. Dass du dir sicher bist, davon gehe ich aus, weil du es so gesagt hast. Ich hätte Corrine gesagt, aber das ist eben auch nur so ein Bauchding. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich gefragt.
Mhm. Ich glaube gehört zu haben, dass der Corrine ausgesprochen wird, aber...
Ja, ich habe es nämlich, glaube ich, noch nie gehört, deswegen frage ich.
Okay.
Corrine, also.
Mhm. Müssen wir uns jetzt da nicht länger aufhalten, oder?
Nein, deswegen, du hättest auch die Frage wirklich mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten können, dann hätte es gar keine Unterhaltung drüber gegeben.
Du kannst ja in der Zwischenzeit recherchieren, wenn dir das
warum
so
denn?
Unter den Nägeln
brennt. Ich habe dich doch gefragt, um da nicht drüber diskutieren zu müssen.
Hast du nur gefragt, um mich bloßzustellen?
Nein, damit ich wollte verhindern, dass wenn ich jetzt gleich Harmony Korine sag, dass du mich dann korrigierst und wir dann wieder so eine Namensdiskussion.
Weil wir haben auf jeden Fall dann eine einwandfreie Fehlerquote von 50%.
Na, wer weiß. Vielleicht gibt's noch eine andere Methode, den auszusprechen.
Alter. Okay, dann hätten wir beide verkackt. Ja. Aber so haben wir auf jeden Fall doppelte Chancen, den Namen richtig auszusprechen.
Corrine, wer weiß.
Corrine, ja. Vielleicht ist es so.
Corrine.
Vielleicht ist es so gelisch, dass da irgendwelche Buchstaben nicht mitgesprochen werden.
Ja, eben. Vielleicht heißt er einfach nur Korn.
Ja, vielleicht heißt er nur Korn.
Ja.
Oder Kinn.
Oder Core.
If you don't say it in English, I'm gonna beat you to death with a dictionary.
Ja, dann erzähl mal, was hier geht.
Ja, es geht auf jeden Fall um vier Freundinnen. Alle recht wilde Partygirls. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist LA, wo wir uns am Anfang befinden. Ist aber auch nicht wichtig, weil
das wird gar nicht erwähnt.
Das wird, glaube ich, auch gar nicht erwähnt. Ist aber auch unwichtig, weil die Mädels wollen zum Spring Break nach Florida. Und haben aber keine Kohle. Also sagen sie sich kurzerhand, okay, wir haben Skimasken, überfallen wir mal einen Diner und sammeln da das Geld von den Gästen ein und fahren damit dann zum Spring Break. Und tatsächlich geht der Plan auf. Die College Babes können sich nun Bustickets holen und sich den Trip leisten. Dort angekommen, gibt's halt vorerst wilde Partys, das, was man erwartet vom Spring Break. Es gibt halt Suff, es gibt Drogen und Strand und wildes Gelage, bis die Cops dann bei einem von diesen Hauspartys dann einmarschieren. Die Mädels werden wegen Drogen von einer gnadenlosen Richterin dann eingebuchtet, die halt sagt so, ja, nee, ich hab keinen Bock mehr auf euch, so auf dieses Spring Breaker, und ihr kommt in den Knast. Und das Problem ist, das Geld ist aufgebraucht und für Kaution ist nun nichts mehr in der Reisekasse drin. Und deswegen wissen die Mädels erstmal nicht, was sie machen sollen. Auftritt Alien. Ein Gangster, Rapper und Drogendealer aus der hiesigen Gegend dort. Und der stellt die Kaution für die Mädels. Weil der saß bei der Verhandlung als Zuschauer im Saal und hat sich das reingezogen und fand die irgendwie ganz, ganz nice, die vier Girls, und hat dann letztendlich die Kaution für die bezahlt. Und die kommen aus dem Knast, er wartet da mit seinem Auto und die sagen, who are you? Und er sagt, ja, ich bin derjenige, der ich gerade aus dem Knast rausgeholt hat. Und jetzt lernen die mit ihm so ein bisschen so die dunkle, kriminelle, aber irgendwie auch faszinierende Welt der Kriminalität kennen, um den Spring Break rum, beziehungsweise um die Gegend in Florida. Und das finden nicht alle vier zu gleichen Anteilen geil, können wir schon mal sagen. Und ja, bis hierhin würde ich erzählen, was letztendlich die Handlung angeht, ohne jetzt weiter auf die Story einzugehen. Oder wirst du hier noch was ergänzen?
Ja. Die überfallen nur zu dritt diesen Chickenladen am Anfang. Und die vierte, die dann mitgeht auf Spring Break, das ist dann schon auch eine, die sich dann irgendwann wieder abseilt und sagt, das ist mir ja alles nichts, das ist zu viel. Ne?
Ja.
Also deswegen, es gibt
ja,
schon im Kern sind das drei dann eigentlich.
Genau, meinte ich ja, dass
die dann kriminell abgehen. So.
Weil die eine findet das spooky, langsam mit diesem Gangster rumzuhängen und da in dieser...
Naja, und die war halt anfangs schon auch nicht dabei, als die auf kriminelle Art
ja, gut.
das Geld beschafft haben.
Das stimmt.
Passenderweise heißt sie Faith und ist eben recht gläubig.
Stimmt, ja. Wir sehen auch am Anfang, wie die bei so einer religiösen Sitzung da am Start ist und dann auch mit ihren Teenie-Freunden betet und so. Also, ja. Aber gut, feiert auch gerne.
Ja, ja.
Und wir wissen aus diesem Podcast, es gibt halt einige, die sind kein großer Fan von dem Film. Aber ich war es schon damals bei der Erstsichtung. Weil du nimmst teilweise ehemalige Disney-Stars wie Selena Gomez und Vanessa Hudgens, die hier halt zwei von den vier Mädels spielen. Ashley Benson kannte man von dem Film halt aus 30 über Nacht und Girls United und so einen Film. Und vollendet das Quartett noch irgendwie mit Rachel Corrine, das ist die Frau von Harmony. Und packt sie dann in diesen neonfarbenen Fiebertraum, Alter. Ey, Corrine selbst hat, glaube ich, gesagt, er wollte einen Mix aus einem Gaspar Noé und einem Britney Spears Video machen. Mhm. Und das sehe ich ehrlich gesagt zu 100% in diesem Film.
Ich auch, das ist aber gleichzeitig der Genickbruch. Weil dieser vermeintlich hypnotisch visuelle Stil,
ja,
der halt sehr an Musikvideos erinnert.
Aber hallo.
Der ist halt nichts für einen Langfilm. Und das ist, also während ich mich schon inhaltlich bei Wolf of Wall Street drüber beschwert habe, dass das eigentlich nur ein sehr, sehr langes Musikvideo ist, haben wir hier halt nicht nur die fehlende Handlung eines Musikvideos, sondern halt auch noch durchgehend die Optik eines Musikvideos. Und das ist anstrengend. Weil, also man muss Skrillex schon zum Niederknien finden, um diesen Film zu feiern, ey. Also, weil man wird halt schon hart mit Dubstep zugeballert und Brüsten ohne Ende und halt Girls Gone Wild Vibes à la Musikvideo. Und das finde ich halt immer wieder mal zwischendurch 5 Minuten unterhaltsam, aber in der Summe, Digga.
Ja, aber es ist doch das, also das Setting ist doch der Spring Break und ja, die Musik, die da läuft natürlich. Und das Gelage und das Gesaufe, ja, du kannst doch da jetzt nicht
irgendwie. Aber dann Beethoven kannst du dir eben auch, nee, das ist ja auch fein, ich beschwere mich ja nicht drüber, aber dann kannst du dir eben auch, es gibt Tapes, Girls Gone Wild, Spring Break 2008, dann kauf dir so ein Tape.
Nicht
weil wirklich. Das ist authentischer. Du, man glaubt hier nicht eine Figur, Alter. Das ist halt das große Problem des Films. Die Handlung ist durchweg unglaubwürdig.
Mhm.
Und das wirklich, es zieht sich eigentlich durch alle Figuren. Also da ist tatsächlich die von Selena Gomez noch die, die am ehesten sich, also die ihrer Figur irgendwie treu bleibt. Weil bei allen anderen erzählt sich halt nicht ansatzweise der, also der Verlauf der Geschichte ist halt, das ist halt so Hanebüchen, Alter. Also ich kann da halt nichts von glauben. Und damit gucke ich mir halt ein sehr langes Musikvideo mit jeder Menge Brüsten an und natürlich kann ich dem hin und wieder was abgewinnen, aber das ist so weit entfernt von einem guten Film.
Ja, ich hätte, glaube ich, auch Probleme damit, den als wirklich guten Film zu bezeichnen. Aber der zieht seinen Schuh schon durch.
Und ganz kurz, ich finde dieses Argument, du packst irgendwelche Disney-Prinzessinnen und ziehst sie dann möglichst nackt aus. Das ist doch ein Gimmick, was das macht gar nichts mit mir. Also warum ist das ein Argument für den Film?
Das geht nicht darum, dass du sie nackt ausziehst. Das geht darum, dass du sie in diesen Moloch da wirfst und zwischen irgendwelchen Gangstern.
Ja, aber der Moloch besteht doch daraus, dass hier alle die ganze Zeit im Bikini rumrennen, die ganze Zeit Waffen und Drogen um sie rum sind,
ja,
und wilde Feierei.
Ja, in welcher Szenerie hast du denn so eine Disney-Prinzessin schon mal gesehen vorher? Die ja, vorher aber bei Herbie was, und
warum macht haben? Das den Film besser, dass du jemanden in die Figur packst, den du sonst aus anderen Stoffen kennst?
Ja, weil das ein Casting ist, was ich gut finde so. Weil das Leute sind, die du kennst, aus anderen Stoffen so.
Ja, weil also Welt. Okay, aber gegen den Strich Casting macht doch noch nicht den ganzen Film aus.
Nee, aber es ist eine der Zutaten, die diesen Film halt irgendwie reizvoll machen für mich.
Okay.
Also wenn da irgendwie, keine Ahnung, natürlich ist das...
Naja, aber so das ist, hätte mir für
ja,
mich...
Gut, ich darf auch nicht ausreden.
Naja, ich begehe es auf das Argument ein, weil ich finde halt, für mich funktioniert es dann, wenn es auch ein glaubwürdiges Setting ist.
Nee, es muss kein glaubwürdiges Setting sein. Es muss einfach nur ein unterhaltsamer Film sein. Ich sehe, hier ist überhaupt nichts glaubwürdig an diesem Film. Das ist so, diesen Anspruch auf Realität hat der Film in keinster Weise, zu keiner Sekunde, sondern er zeigt dir halt dieses Szenario des Spring Breaks, aber zeigt halt die düstere, dunklere Seite davon. Aber das komplett, hast du richtig erwähnt, im Musikvideostil. Und überzogen mit filmischen Spielereien, die überhaupt nicht der Realität entsprechen.
Ja, aber das ist doch der Punkt. Wie kannst du denn sagen, er zeigt dir eine dunklere, düstere Seite, wenn die von vorne bis hinten unglaubwürdig ist?
Spielerisch. Das ist wie ein Musikvideo. Das musst du auch nicht alles glauben. Da fliegen Leute durch den
Weltraum. Nee, aber eben, weil im Musikvideo, kein Musikvideo hat den Anspruch, oder klar gibt es einige, die auch ein narratives Ding erzählen, aber im Musikvideo hast du ja nicht den Anspruch an einen Plot. Und also, ja, okay, wenn du den Plot hier nicht vermisst, ist nee. Fein, aber ich vermisse den hier hart. Und beziehungsweise das, was sie erzählen, ist dann halt eben auch wahnsinnig unglaubwürdig. Und
für mich ist das so einer von diesen Go-with-the-Flow-Filmen. So, entweder du kaufst das und lässt dich da so ein bisschen mitspielen, oder du stellst dich ja halt von Anfang an dagegen und sagst, was ist das für ein Scheiß, wo ist die Story, wo ist die Handlung, das ist super unglaubwürdig, hier würdest du schon scheitern und schauspielerisch und dies und das und dann das hast
so du... Quatsch, Alter, ich hab doch nicht vor dem Film die Entscheidung getroffen, den Scheiße zu finden.
Ja, aber du kennst ja den Film schon.
Ja, eben.
Und da hast du wahrscheinlich schon relativ früh im Laufe des Films hast du dich dann eben nicht dafür entschieden, mit dem Flow zu gehen, sondern halt irgendwie den zu analysieren. Und das ist, glaube ich, der Fehler.
Das ist doch eine Mutmaßung, Alter. Weil wenn ich den Film schon kenne, damals schon nicht gut fand, und ich jetzt quasi genötigt werde, mir den nochmal anzugucken, dann habe ich doch Bock, den geil zu finden. Also weil
weiß ich nicht. Aber du gehst ja dann schon mit Vorteilen.
Ist so, sag ich dir doch jetzt. Ich habe natürlich Bock, den jetzt besser zu finden, weil ich muss ja nochmal 94 Minuten damit verbringen. Die möchte ich damit mehr Spaß haben als nicht. So. Und ja, natürlich versuche ich mich auf den Film einzulassen. Aber dann stoße ich halt immer wieder auf Situationen, wo mir Dinge auffallen, die nicht nur den Figuren nicht gut tun, sondern halt auch in meinem Geschmack dann dem ganzen Film nicht. Weil ich finde, weißt du, ich gehe jetzt nicht hin und beschwere mich über Achsensprünge oder Anschlussfehler und so weiter, weil das hat der Film auch zuhauf. Und das ist fein, weil er diese Musikvideo-Bildsprache wählt und auch den damit verbundenen Stil. Da hast du Anschlussfehler und Achsensprünge und so weiter. Das ist fein. Ne? Darüber beschwere ich mich ja nicht. Aber wenn du als Langfilm funktionieren möchtest und eine Handlung erzählst, die er tut, also er erzählt eine Handlung, dann muss diese Handlung halt glaubwürdig sein, wenn ich den Film glauben soll. Weil sonst kannst du eben auch ein 90-minütiges Musikvideo machen und völlig auf Handlung scheißen. Und ja, dann mag es sein, dass mit einer gegen den Strichbesetzung das für einen zusätzlichen Unterhaltungswert sucht. Aber Digga, wenn es danach geht, hätte ich mir lieber 94 Minuten Christopher Walken tanzend angeguckt, weil das ist noch mehr eine gegen den Strichbesetzung und funktioniert für mich dadurch sehr viel besser und finde ich um Längen unterhaltsamer.
Wieso ist das eine gegen den Strichbesetzung, wenn Christopher Walken tanzt, Alter? Ich habe 40 Szenen vor Augen, wo er einen Film tanzt und Musikvideos.
Alter, wenn er in der King of New York Optics tanzend durchs Hotel spaziert, dann ist das natürlich gegen den Strich besetzt.
Ach, siehst du, ich dachte, du redest vom Fatboy Slim Video, Alter, von Praise You, wo er die ganze Zeit tanzt durchs Hotel.
Ja, das meine ich doch.
Hä? Meinst du nicht gerade King of New York?
In der Optik von King of New York durchs Hotel tanzt.
Ach so, ja, aber er tanzt doch auch in 1000 anderen Filmen. Der tanzt doch voll gerne. Hat doch bei Deer Hunter schon angefangen.
Die haben bei Disney auch schon mal getanzt, Vanessa Hutchins und Ashley Benson.
Wenn Stephen Hawking jetzt tanzen würde, das wäre gegen den Strich besetzt.
Ich versuche dein Argument irgendwie anzuwenden, weil für mich funktioniert das nicht. Ein Gimmick zu nennen, um damit den Film aufzuwerten.
Also ich habe zum ersten Mal mit Selena Gomez und Vanessa Hutchins irgendwas anfangen können. Seitdem die Filme drehen, seitdem die irgendwas machen, seitdem die vor der Kamera sind. Spring Breakers ist der erste Film, wo ich sage, hier kann ich mit dem leben. Weil die was anders machen. Insofern
okay, ich habe High School Musical und so weiter nie gesehen, deswegen habe ich da keine Referenz zu.
Okay. Ja, aber hast du irgendwas vom Disney Club gesehen oder so? Also
nee, deswegen sag ich ja, es funktioniert das Gimmick für mich hier sowieso nicht.
Okay, für mich schon. Weil das ist für mich auch eine andere Liga und es ist weitaus mehr als, die ziehen jetzt irgendwie Bikinis an. Aber wenn die Girls mit Bikinis und Skimasken halt am Flügel, am Meer halt irgendwie Britneys Ballade Everyday halt mit dem Gangster-Alien performen, dann gibt's halt nur zwei Varianten. Entweder man findet's halt mega, wie ich, oder man findet's halt scheiße.
Ja, wahrscheinlich. Da bin ich bei dir.
Und das geht eigentlich allen Punkten dieses Films so. Also James Franco als Alien performt für mich zwischen über-cringe und ikonisch. Mhm. Für mich hat er hier die komplette Palette.
Hä, aber wie geht das denn?
Ja, frag mich nicht. Das ist so, dass er manchmal denkst du dir so, Alter, das ist eigentlich eine goldene Himbeere-Performance. Und dann aber auch so, dass er einen Charakter spielt, Alter, den du so nicht vergessen wirst in der Filmgeschichte.
Aber dann hast du
und
dich doch auch
das ist eine seiner krassesten Rollen, wie ich finde.
Aber ganz kurz, nur um deiner Argumentationskette zu folgen. Weil mit dem, was du mir jetzt gerade unterstellt hast, dass ich mich dann nicht in der Form drauf einlassen kann, wenn in dem Moment, wo du das, was er hier spielt, hinterfragst, dann glaubst du es ja nicht hundertprozentig. Und dann geht doch die Illusion schon nicht mehr auf.
Die Illusion geht schon da nicht auf, wo du das Ganze als Musikvideo betrachtest. Und
aber
nicht als eigentlichen Film.
Das lässt gar nicht verhindern.
Wieso lässt sich das nicht verhindern?
Also hast du es jetzt als Musikvideo oder als Film betrachtet?
Nee, ich habe es auch als Go With The Flow Musikvideo als mit filmischen Mitteln betrachtet. So, für mich ist das auch kein klassisches
Spiel.
Ja, aber
wie kann dann was auffallen, was schauspielerisch da negativ raussticht?
Nee, auch ein Musikvideo siehst du, ob einer scheiße spielt oder nicht. Also es gibt ja trotzdem Spielsequenzen hier drin. Hier wird nicht nur gesungen.
Naja, weil das Ding ist, wenn mir halt was auffällt, dann bricht das für mich die Illusion und damit wird es dann unglaubwürdig, ne?
Ja, die Illusion wird schon gebrochen, weil die ganze Story ist nicht besonders glaubwürdig. Da stimme ich dir ja zu. Das ist ja das, wo ich gesagt habe, hier würde ich nicht dagegen sprechen, dass ich sage, ist jetzt ein überkrass realistisches Szenario, dass hier zwei Mädels irgendwelche Gangster umnieten und so. Natürlich ist das alles überstilisiert bis zum Get-No.
Ja.
Aber es macht mir trotzdem Spaß, das zu sehen. Und so ist auch mit der Performance von ihm. Das ist so zwischen genial und zwischen
Fremdschämen. Also er hat für mich hier auch die unterhaltsamsten Momente im Film. Ja. Auf jeden Fall.
Look at my shit.
Ja. Das fand ich tatsächlich, also rückblickend, ist die Szene nicht seine beste.
Was?
Ja. Also, weil die
ist lustig. Du die Look at my shit Szene?
Weil die ist lustig. Mhm. Aber rein schauspielerisch spielt er das Ding halt so, als würde er die Sachen gerade zum ersten Mal entdecken. Und das passt nicht so ganz zu dem, was da passiert in der Szene, aber ist auch völlig egal. Was ich nur spannend finde, ist, naja, guck mal, wenn du den Film schon kennst, dann fängst du halt an, auf solche Sachen zu achten, ne? Wie spielen die Leute das? Wie ist das inszeniert? Und. Naja, und ich fand's spannend, dass dann, dass es diverse Nominierungen ja für James Franco und seine Darstellung hier gegeben hat, ne? Und auch für Harmony Korine. Oder? Hast du gesagt? Und die, also weil der
sagt dazu nichts mehr.
Für einen Goldenen Löwen in Venedig war der nominiert, Alter. Mhm. Also jetzt der Regisseur. Und dann wiederum finde ich es aber halt auch so geil, passend, dass dann die Alliance of Women Film Journalists natürlich mal wieder kam und für unsere vier Ladies hier die nominiert haben für Actress Most in Need of a New Agent. Mal wieder. Haben sie gleich alle den ganzen weiblichen Hauptcast hier genommen. Mhm. Ja, gewonnen hat trotzdem Cameron Diaz.
Cameron Diaz hat gewonnen.
Ja. Aber das ist halt schon bezeichnend, finde ich, weil du hast ja auch damit eingeleitet, der Film polarisiert natürlich total. Mhm. Und somit ist es jetzt auch nicht wirklich verwunderlich, dass das Ganze von A24 vertrieben wurde. Ist einer der früheren Filme von A24. Fälschlicherweise steht auf IMDb, dass das der erste war. Das ist schlichtweg falsch. Mhm. Den ersten haben wir wiederum hier schon besprochen.
Mensch, IMDb, was ist da los?
Naja, Trivia Facts halt. Kann halt jeder seinen Kram beisteuern, ne? Wird halt selten groß überprüft. Nee, aber der erste war hier der Charlie Sheen Film. A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III.
Der war auch wirr.
Ja, die haben ja eh eine Weile gebraucht, ne? Also erst mit so Hereditary und Midsommar und solchen Filmen haben die sich dann so ein bisschen etabliert als besonderes Studio.
Ja, den Ruf hätten die wahrscheinlich nicht gehabt, wenn die hier die Schienen durchgezogen hätten.
Ja, da sind schon auch ein paar wirklich schlechte Filme dabei. Mhm. Ja, und der ist irgendwie nicht besser geworden jetzt bei einer Zweitsichtung, eher schlechter, glaube ich.
Das ist auch kein Film. Ja, das ist kein Film, wo man irgendwie andere von überzeugt, den auch mögen zu wollen oder umgekehrt, sondern das ist ein Film, ich kann hier nachvollziehen, dass der polarisiert und dass den nicht alle geil finden, aber ich mochte den auch bei der zweiten Sichtung.
Okay.
Ich finde den cool. Ich finde den stylisch, ich finde den irgendwie, ich komme hier gut durch, der ist kurzweilig und so und natürlich hast du diese Girls Gone Wild Momente, aber halt irgendwie, hier wurde gezeigt, dass die Girls Gone Wild Momente auch Konsequenzen haben und die sitzen ja irgendwann ernüchtert auf der Rückfahrt und so und alles, was hier so musikalisch auch eingespielt wird, das ist so Bubblegum-Kino, aber par excellence, wie ich finde. Mhm. Richtig gut. Mir fiel halt auf, dass James Franco übrigens seit Zeroville vor 6 Jahren in gerade mal 4 Filme aufgetreten ist tatsächlich, also seitdem ist da diese...
Ach so.
Diese Meldung um ihn gab. Also,
ja, stimmt, der hatte auch Stress. Ne?
Der hatte auch Stress und das ist ja wirklich krass, dass so ein recht bekannter, renommierter Schauspieler, der in vielen Sachen aufgetreten ist und der viel gedreht hat, dass der so plötzlich von der Bildfläche auch verschwindet. So. Also das ist schon krass. Und dann können wir noch erwähnen, als Hip-Hop-affine Menschen, dass Gucci Mane dabei ist.
Also, na klar.
Noch ein waschechter Rapper, der hier noch inszeniert worden ist, der im Knast saß, als man ihn gefragt hat, Bock hat ihn mitzuspielen und dann... Harmony gebeten hat, doch wirklich auf ihn zu warten, weil er hier unbedingt mitspielen wollte und dann hat man tatsächlich ein paar Monate gechillt, bis er aus dem Knast rauskommt und diesen Film hier drehen kann.
Nett von ihm.
Ja. Und Quentin Tarantinos Lieblingsfilm 2013 heißt Spring Breakers.
Es war so klar, dass du das erwähnst.
Es war so klar, dass du erwähnst, dass ich das erwähne.
Ja, aber also wen juckt das denn, ey?
Na, Tarantino-Fans vielleicht?
Natürlich.
Die Liste von Tarantinos Lieblingsfilmen abarbeiten wollen? Mhm. Dann kommt er hier jetzt mit drauf.
Ja, das überrascht mich überhaupt nicht, dass Tarantino den Film mochte.
Nee. Mich auch nicht, denn man hat Plan.
Ja, oder, also ich glaube, dass ich wäre nicht der Erste, der eben schon auch ein Faible für misogyne Stoffe unterstellt. Weil das zieht sich ja in seinen Inspirationen schon auch ein bisschen durch. Siehst du nicht so?
Weiß nicht. Ich denke da hier an der Stelle, wo die eigentlich das Gegenteil von misogyn ist, wo eigentlich die Mädels den Spieß umdrehen. Aber ich finde, es gibt wesentlich misogynere Stoffe als Spring Breakers. Ich finde, weiß nicht. Also ich finde das, ich glaube schon, dass das Appell dieser vier Mädels hier in diesem Film, dass es auch so ein Schlagmädchen gibt in Florida. Oder wo willst du jetzt ansetzen?
Nee, da können wir jetzt nicht anfangen, darüber das zu diskutieren, weil gerade hast du noch gesagt, das ist eh alles unglaubwürdig und man muss das auch alles überhaupt nicht ernst nehmen. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, es hat ja dann auch Konsequenzen und so. Und weil dann müssten wir jetzt wirklich das ganze Ding von vorne bis hinten auseinandernehmen, weil was hier wann Konsequenzen hat, ist so opportunistisch und Bullshit, Alter. Und deswegen, also das wird auch den Figuren, die bleiben den Figuren überhaupt nicht treu, Alter. Das wird alles permanent über den Haufen geworfen. Ich glaube, die Diskussion, die brauchen wir nicht aufmachen, Alter, weil das.
Aber die fahren auch an zum Spring Break, um eine gute Zeit zu haben, Party zu machen und Drogen zu nehmen und zu feiern.
Der Teil funktioniert ja auch recht gut.
Okay.
Gut, aber wenn dann halt Leute umgebracht werden und das alles keine Konsequenzen hat, außer dass man mal traurig aus dem Fenster guckt, dann das hat nicht viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Also die Diskussion brauchen wir, glaube ich, echt nicht aufmachen.
Wir sind, glaube ich, nicht bei der Glaubwürdigkeit des Films. Das war, glaube ich, nicht der Ansatz, aber gut, müssen wir nicht. Hast recht.
Ja.
Wir waren bei dem Wort misogyn, nicht bei dem Wort glaubwürdig. Aber müssen wir auch nicht aufmachen jetzt. Das Fass.
Okay. Hat 5 Millionen gekostet und war tatsächlich recht erfolgreich, weil hat über 32 eingespielt.
Wusste ich, dass er das erwähnt.
Machen wir doch. Generell. Die Punkte werden wir wahrscheinlich auch noch erwähnen.
Okay.
Oder sollen wir das weglassen?
Nein, Mensch, das wäre mal wild.
Das wäre so wild. Naja, ich finde die
goes wild.
Die repräsentieren ja auch recht gut, wie unterschiedlich das aufgefasst wird, ne? Weil, jetzt guck mal, mit einem IMDb-Score von 5,3 und einem Metascore von 63, das überrascht mich. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kritik hier besser aufgestellt ist als das Publikum.
Ja, das stimmt.
Ne? Und Letterboxd 2,8. Ist ja auch recht durchwachsen.
Ja, aber es ist wahrscheinlich, treffen sich die Punkte deswegen so in der Mitte, weil Leute, die ihm halt extrem viele Punkte geben und Leute, die ihm halt irgendwie extrem wenig Punkte geben. Und irgendwo pendelt er sich dann so bei 5, 6, 2,8 halt ein.
Apropos, hast du mal geguckt, wie das auf Letterboxd mit der Verteilung ist?
Von unseren Leuten?
Nee. Also das wäre auch interessant, aber ich meinte, wieso in der Summe die meisten Punkte vergeben werden. Also der Balken ist am höchsten bei 3 Sternen. Das ist ja dann, das widerspricht ja gerade ein bisschen das, was wir dachten, ne?
Mhm.
Dass der eher so ganz oben und ganz unten viele hat. Nee, also tatsächlich ja, 20% der Leute geben 3 Sterne diesem Film.
Wo sehe ich nochmal das Rating aus meinen Freunden? Wie war denn das?
Das weiß ich nicht.
Da gab es einmal das Rating irgendwie, was alle betrifft und dann nochmal das Rating.
Ja, stimmt, das hattest du mal.
Habe ich schon so lange nicht benutzt, dass ich nicht mehr weiß, wo das war. Ja, okay, das ist auf jeden Fall, also wenn wir jetzt mein Rating hier nehmen würden.
Wie meinst du dein Rating?
Na, von meinen Freunden, so, wenn ich hier vielleicht auf die Freunde drücke. Ah ja, okay, siehst du?
Nee, ich sehe es nicht. Deswegen.
Ja, wenn ich auf die Freunde drücke und wie die den Film bewertet haben, dann steht rechts das Rating von 3,0, was nicht dem Gesamtrating von 2,8 entspricht.
Okay.
Und
das heißt, der kommt gut besser weg bei unserer Bubble?
Der kommt in unserer Bubble besser weg, richtig.
Aha.
Weil da halt ein paar sind, die dem Film halt 5 Sterne und 4,5 geben.
5?
Really? Aber halt auch viele, die dem halt irgendwie auch nur 3 Sterne oder 2,5 oder einen halben Stern geben, wie Hoffi.
Ach, ist Hoffi wieder mal eher so in meiner Region unterwegs. Das ist schön.
Ja, 4,5. Stefan Merten 2,5. Zero 2 Sterne. Jan 2,5. Hoffis Freunde mit einem Stern war auch nicht amused. Jetzt hat man so einen Dietz mit 3,5 und so. Der ist in der Mitte. Olli 3,5.
Dietz vergibt 3,5.
Jens 3,5.
Okay. Ich bin überrascht.
Leutnant Ferrante ist dann eher meine Region und ein paar andere. Mhm. Okay. So.
Ja, wo bist du denn gelandet schlussendlich?
Bei der 8.
8 Punkte?
Ja.
Oh, fuck. Ich bin mal 3,5.
3,5 von dir. Ja. Naja, hätte schlimmer sein können. Aber ist auf jeden Fall nicht rosig. Grüße an Nils.
Ja.
Genötigt, den Film zu gucken, hat er gesagt. Hast du gehört, ja. So hält er unsere Auftragssupporter klein.
Nee, das hat überhaupt nichts mehr klein zu tun. Ich meine, also das ist ja dann halt so ein 50-50-Ding, ne? Weil du hast es ja im Vorfeld eben schon gesagt, du mochtest den. Für dich war es ja dann entsprechend spaßig, aber vielleicht gibt es auch mal wieder einen Film, wo das andersrum ist.
Bestimmt gibt's den.
Weiß ich jetzt nicht, wann das letzte Mal so war. Aber werde ich mal drauf achten.
Also bestimmt bei 80% der Auftragsnummer von Dennis hast du mehr Spaß als ich. Also
ist das so?
Jetzt tun wir nicht so, als wenn das jetzt hier so krass verwunderliches Einzelexemplar ist, dass mal ein Film besser bei dir wegkommt als bei mir. Hm. Kommt da wieder mit so einer wilden Statistik.
Nee, ich überlege gerade, so wann wir das letzte Mal einen Film hatten. Ach hier, der, aber den kannten wir noch nicht davor, deswegen ist es nicht vergleichbar. Anguish. Da hatte ich deutlich mehr Spaß als du.
Da gab es aber ein paar danach noch, Alter.
Ja, aber mich würde gerade mal interessieren, ob es wirklich einen Film gab, den wir beide im Vorfeld schon kannten und eben der bei mir super wegkommt, bei dir schlecht. Und dass wir den dann nochmal als Auftragsfilm hatten, weil das hatten wir in der Kombi, glaube ich, noch nicht.
Doch. Bin ich mir sehr sicher, dass es den gab.
Hm, okay. Ja, gut, kriegen wir jetzt eh nicht recherchiert.
Naked Lunch hast du nicht gesehen gehabt, oder?
Nee, das war eine Erstsichtung.
Das war eine Erstsichtung.
Ja.
Nee, das kriegen wir auf die Schnelle nicht recherchiert. Und wir haben keinen Azubi, tut uns leid. Also.
Ja, die ist immer noch zu besetzen, die Stelle.
Info geht flöten.
So, wie machen wir denn jetzt weiter?
Ja, wir machen jetzt weiter, indem ich wieder mal einen Film rezitiere. Mhm. Den ich hier noch auf der Liste habe.
Okay.
Und ja, ich mag ja Filme so mit musikalischen Themen.
Mhm.
Wir haben ja noch einen aus dieser Sorte als letzten Auftragsfilm in dieser Episode. Wir hören natürlich mit dem Blockbuster auf, hier mit dem größten Film des Light-Ups.
Wobei gemessen am Budget könnte das tatsächlich stimmen. Alter.
Ist, glaube ich, tatsächlich. Ja, ne? Und ich habe mir den Film angeguckt. Was sagt dir der Name Neil Bogart?
Nichts.
Sag dir nichts.
Ich glaube nicht.
Ja, ist nicht so leicht, aber du würdest auf jeden Fall wissen, was er letztendlich alles unter seiner Ägide geschaffen hat, weil schlackern bei dir die Ohren, weil er ist der Gründer von Casablanca Records und hat Produzent diverser weltbekannter Music Acts. Anfangs wurde Casablanca Records von Warner Brothers finanziert. Dann haben die sich vom großen W losgelöst und somit irgendwann zwischen 73 und 84 sind die damit zum erfolgreichsten Independent-Label aller Zeiten angewachsen. Mit Künstlern wie Kiss, mit Parliament, mit Village People, mit Gladys Knight, Donna Summer, Bill Withers und wie sie alle heißen. Und die wiederum, das kann jetzt bei dir wahrscheinlich nichts sagt.
Mhm.
Und der Kopf des Ganzen ist Neil Bogart.
Ach.
Hatte selbst solo ein sehr bewegtes Leben, hatte tatsächlich eigens auch einen Hit und war so ein One-Hit-Wonder. War dann kurz mal Pornodarsteller. Fing auch Anfang des Films fängt direkt irgendwie mit so einer Kirchenszene ein, wo er halt irgendwie sich die Rechte an Oh Happy Day sichert, indem er mit einem Geldkoffer in so einen Gospelchor einmarschiert und sich dann so den Song saved und damit dann richtig Millionen scheffelt, halt mit Tanz und Geldkoffer und halt so vor diesen Leuten und alle singen und er singt halt mit. Und er erzählt das Ganze in einem Voice-Over. Und dann gibt es halt so einen Break, wo er halt sich zur Kamera dreht und sagt so, ja, natürlich hat da keiner gesungen und natürlich ist das Ganze ein bisschen überstilisiert und überdreht. Aber so ist das nun mal, wenn man Geschichten erzählt. Natürlich war der Geldkoffer da und natürlich war der Pfarrer da, der diesen Geldkoffer entgegengenommen hat für diesen Song. Mhm. Aber es war kein Chor da, der gesungen hat. Das war nicht vor allen Leuten und so.
Mhm.
Das heißt, es geht darum, unzuverlässiger Erzähler, dass Geschichten noch mal ein bisschen ausgeschmückt werden.
Aber es ist im Grunde eine Doku?
Es ist keine Doku, es ist ein Spielfilm. Der Film heißt Spinning Gold. Auf Deutsch, der Soundtrack deines Lebens.
Mhm.
Und anfangs lernt er auch seine Traumfrau Beth kennen. Später liebt er noch eine zweite Frau, nämlich die Managerin von Kiss, Joyce. Und dann kommen die Acts halt irgendwie nacheinander in den Film, die gesigned werden und die zukünftigen Hits halt dazu. Doch weil Neil Bogart halt Spielschulden auf sich lädt und dann da ein kleines Suchtproblem hat und dann irgendwann noch Kokain ins Spiel kommt, verschuldet er sich halt komplett mit seinem Unternehmen und bringt seine Crew und seine Firma dieser Musikproduktion halt komplett in so ein Schuldenloch und in Gefahr. Mhm. Und dann auch wieder raus. Und das Ganze begleitet durch ein Voice-Over. Hast du schon mal was von Spinning Gold aus dem Jahr 2023 gehört?
Ja.
Hast schon gehört von.
Mhm. Ich frage mich gerade, da gibt es ja dann offensichtlich einen realen Bezug.
Ja, ja, natürlich gibt es einen realen Bezug.
Ja.
Definitiv, weil es behandelt natürlich die, also wenn du jetzt zum Beispiel, du hast Vinyl nicht gesehen, aber Vinyl ist so definitiv das gleiche Fahrwasser, weil wir sehen natürlich die Crew, die so ein bisschen die Artists signed, weißt du, jeder hat so verschiedene Departments und dann geht es darum, dass verschiedene von diesen Artists natürlich mittlerweile weltbekannt sind oder Legenden der Musikgeschichte mittlerweile eingegangen sind, weil unter der Ägide von Casablanca Records sind halt Songs wie Ain't No Sunshine entstanden, Midnight Train to Georgia, Atomic Dog, Lean on Me.
Aber wo steigen die denn ein? Also geht's um den Aufstieg oder sind
es
die schon...
Es geht um den Aufstieg und den Fall, ja.
Ach, okay.
Mhm. U-Child, Beth, Express Yourself.
Okay.
Kiss, was ich auch nicht wusste, ist tatsächlich die Band mit den meisten goldenen Schallplatten. Also Okay. Das ist die Band, die meisten goldenen Schallplatten in der Musikgeschichte gekriegt hat. Habe ich auch nicht gewusst.
Abgefahren.
Und das ist halt die Story von Casablanca Records halt.
Ja.
Die gab's 10 Jahre und es wird hier so ein bisschen gezeigt, wie er aufgewachsen ist als kleiner Junge, der Kopf. Bogart und wie er dann irgendwie zu diesem Plattenmogul geworden ist in den 70er Jahren.
Ist auch erinnert so ein bisschen an Cadillac Records?
Ja, definitiv auch das Fahrwasser. Und es hätte natürlich vom Stoff hätte es das Zeug gehabt zu einer epischen Story.
Mhm.
Aber es fängt mit einem Problem an, nämlich mit dem Machern. Die Regisseure und Produzenten des Films oder einige davon sind die leiblichen Söhne von Neil Bogart. Timothy Scott Bogart ist hier dabei, Brad Bogart ist dabei aus der Sippe. Insgesamt sind es 38 Produzenten-Credits, also sind nicht alle aus der Bogart-Sippe.
Okay.
Aber sie setzen ihrem Vater ein Denkmal. Sprich, objektiv und mit Abstand einen Film drehen ist hier nicht.
Ja, das war nicht der Ansatz anscheinend.
Das war nicht der Ansatz, das ist schon mal Problem Nummer 1.
Mhm.
Problem Nummer 2 ist die Besetzung. Die Hauptfigur und der Kopf des Labels, der fast in jeder Szene zu sehen ist und der durch diesen ganzen Film führt, wird gespielt von Jeremy Jordan. Der hat eine Bühnen- und Musical-Karriere und die haben auch, der Regisseur und die Casting-Agenten haben auch jemanden gesucht, der so ein bisschen Musicals und Bühnenerfahrung hat.
Mhm.
Vor der Kamera kennt man ihn eventuell aus 99 Folgen Supergirl oder einer Folge Elementary. Also das ist so die Liga, wo er bis jetzt mitgespielt hat. Also kein wirklicher Name.
Ja, und das muss ja auch erstmal kein Problem sein, finde ich.
Ist es aber, weil er ist nicht wirklich gut.
Ach ja, gut, das ist schon eher ein Problem.
Hier wird es ein bisschen zum Problem. Also er führt hier durchs Programm und ist halt der Erzähler und ist unsere Hauptfigur und er ist halt nicht gut, Alter.
Ja, scheiße. Vor allem, wenn du sagst, der ist quasi in jeder Szene. Ne?
Das ist leider so, ja.
Hilft nicht.
Kommen wir zum restlichen Cast. Auch teilweise sehr unglücklich. Die zukünftige Ehefrau Beth, die von ihm am Anfang gespielt wird, die sehen wir ganz am Anfang in den 60s beim Prom in so einem Priscilla Kelly Spini Outfit Look.
Mhm.
Die wird gespielt von Michelle Monaghan.
Oh, cool.
Die ich ja normalerweise mag.
Ja.
Aber.
Die ist auch eigentlich immer super.
Ja, vor allen Dingen, die hat ja auch keine natürlichen Feinde. Die ist ja so ähnliche Liga wie Keanu Reeves, Jackie Chan und Meryl Streep und Pedro Pascal. Jeder mag die irgendwie so, weißt du? Also, dass keiner irgendwie sagt, so, ja, wie, ich kann Keanu Reeves nicht leiden oder Michelle Monaghan, was für eine Bratze oder so.
Gibt's ja, nicht. Stimmt. Ja.
Aber das Problem ist, die ist hier Mitte 40. Und die wird am Anfang, wo die sich kennenlernen, auf so einem College, weißt du, so als Prom-Queen irgendwie dargestellt, auf jung gemacht so. Alter, und ich denke so, Alter, nee, die ist Mitte 40, du siehst die Falten und so. Und die, das ist keine Rolle, die sie halt spielen kann. Und sie spielt auch die ganze Zeit dann auch später auch die Ehefrau und so, aber die ist halt schon am Anfang Mitte 40.
Ja, okay.
Dann hast du in der Crew von ihm, hast du Dan Fogler. Unfassbar cool. Unterfordert, weil geiler Typ. Und wir haben ihn ja bei The Godfather hier von wegen, bei, wie heißt denn?
The Offer.
Bei The Offer haben wir ihn hier gehabt, im Cast als Coppola.
Mhm.
Und da sehen wir, wenn es darum geht, dass er irgendwie so wahre Geschichten irgendwie vor der Kamera wiedergibt, wie gut der sein kann.
Mhm.
Hier ist er halt so unterfordert, weil er ist halt in dieser Filmcrew und darf halt ab und zu einen Spruch machen und ist halt so ein bisschen hitzköpfig und will halt Leuten auf die Fresse hauen. Aber mehr macht er nicht.
Aber warum hat er das gemacht? Weil, also vielleicht kommt das ja noch, aber ich frage mich halt, warum die Leute da... wie die da hingeholt haben, ne?
Wahrscheinlich mit dem Drehbuch oder der Story. Also es klingt wahrscheinlich epischer, als es letztendlich rausgekommen ist.
Mhm.
Jay Farrar kennst du wahrscheinlich auch aus SNL und
Jay Farrow?
Ja, genau. Family Guy und so.
Ja, Mann. Der kann mal Stimmen imitieren, ey.
Ah, okay.
Das ist krass, ja.
Dann haben wir noch Lindsay Fonseca als seine zweite große Liebe. Die ist zum Beispiel auch die Freundin von Kick-Ass in den Kick-Ass-Filmen, also auch ein Gesicht, was man schon mal gesehen hat. Hm. Und dann haben wir noch auch ein Problem, Jason Isaacs als Vater mit dummer Maske, mit seltsamer Frisur, die dann in späteren Jahren, also als er noch irgendwie jung war oder als irgendwie Bogart noch klein war, hat er halt dunkle Haare und dann hat er halt irgendwann mal weiße Haare, weißt du, sieht aber genauso aus wie vorher. Hat einen amerikanischen Akzent, was auch ein bisschen unglücklich ist, weil Jason Isaac mit einem amerikanischen Akzent, weiß nicht, bin da nicht so kritisch wie du, aber funktioniert für mich hier auch nur Medium.
Ach echt?
Ja.
Na, weil der war ja gerade jetzt in der dritten Staffel White Lotus, war er ja auch, witzigerweise auch mit Michelle Monaghan.
Ach.
Also Parker Posey hat seine Frau gespielt.
Mhm.
Und da hat er auch einen Amerikaner gespielt. Ist mir nicht negativ aufgefallen.
Ist dir nicht negativ aufgefallen? Ja, hier fand ich es irgendwie, vielleicht auch, weil es so ein bisschen kräftiger texanischer Akzent ist, aber man merkt schon irgendwie, dass er den spielt.
Das klingt ja wild, ey.
Kommen wir mal zum nächsten Problem.
Okay, reicht noch nicht.
Nee, reicht noch nicht. Oh, ich lege noch ein paar rauf.
Okay.
Die Songs laufen nicht im Original, sondern werden von den jeweiligen Akteuren der Interpreten gesungen. Ja. Jason Derulo spielt halt Ron Isley.
Oh Gott. Ja, Wiz gut, Khalifa, war günstiger wahrscheinlich.
Wiz Khalifa spielt George Clinton.
Alter, was?
Und Pink Sweats spielt da Bill Withers. Das funktioniert noch am besten.
Wiz Khalifa spielt Bill Clinton?
Nicht Bill Clinton, George
Clinton. George Clinton, natürlich.
Ja, das Bill Clinton wäre wahrscheinlich Clinton die bessere Besetzung gewesen. Wild, ja.
Ja. Okay, aber mussten sie wahrscheinlich die ganzen Tätowierungen aus dem Gesicht malen.
Ja, aber Digga, Alter, du hast optisch und stimmlich hier null Übereinstimmung zu den Originalen.
Ja, das ist krass.
Das ist so, als wenn jemand beim Karaoke halt auf der Bühne gerade Lean on Me singt. So, weißt du, so kommt dir das vor. Und diese Songs, also diese nachgesungenen Songs, werden halt unter dramatische Szenen halt irgendwie gelegt. Wenn Lindsay Fonseca halt irgendwie verlassen wird und steht am Fenster und guckt zum Regen raus, dann läuft halt der Fake Ain't No Sunshine von dem Fake Bill Withers.
Boah, das klingt ja böse.
Ja, das ist halt nicht gut.
Ja, nee, das klingt eher gar nicht gut.
Und es hat halt die ganze Zeit diesen TV-Film-Niveau halt mit 2,5 Stunden halt auch recht lang dafür, dass nichts wirklich auserzählt wird.
Oh mein Gott.
Ja. Und dann wird es im letzten Drittel auch noch richtig cringe.
Ach, als, das war es bis dahin nicht.
Nee, ja. Als er dann irgendwie in der Soundbooth dann Donna Summer alle rausschickt und dann Donna Summer dazu bringt, die ja total spießig ist und sehr konservativ, halt Love to Love You Baby, weißt du, was ja so Love to Love You Baby, dieses Gehauchte,
ja.
Halt halb mit ihr Trockensex-Übung zu machen, so damit sie halt diesen Song singt, das wird dann richtig unangenehm. Und auch die Schlussszene, die sich halt um den recht früh verstorbenen Bogart dreht, die ist halt auch nicht cool. Insofern, also der Film hat viele Probleme, drücken wir es mal so aus, Alter. Und das über 137 Minuten. Nee, Alter, das ist leider kein guter Film.
Hast du den in einem Rutsch durchgeguckt?
Ja, ich habe in einem Rutsch durchgeguckt, ja.
Sportlich.
Habe ich. Und man kommt natürlich irgendwie durch, weil du siehst, du hast diesen ganzen Acts, die dann irgendwie nacheinander reinkommen, weißt du, Kiss füllen natürlich irgendwie riesen Hallen so bei Konzerten, verkaufen aber keine Platten. Also denken die drüber nach, dass es irgendwie, okay, das ist irgendwie so dieses, die wollen dieses, diese Kiss-Atmosphäre wollen sie irgendwie übertragen. Also kommen die auf die Idee, ein Live-Album halt über Kiss rauszubringen, obwohl die noch keinen richtigen Hit gelandet haben.
Okay.
Und machen halt so ein Live-Album mit den größten Hits von Kiss, obwohl die keine großen Hits haben, sondern einfach nur so Konzerte verkauft haben. Und das Album geht dann durch die Decke, weißt du, weil die Leute dann auf dem Live-Album natürlich so ein bisschen den Kiss-Feeling mitbekommen.
Ach, also, das war so, ja?
Ja, es war tatsächlich so. Crazy. Und das sind ein paar Momente, die irgendwie ganz geil sind, dass die am Anfang halt so am Rumhasseln sind oder wie die Leute gesigned worden sind oder wie abgeredet George Clinton letztendlich ist, weil er halt wirklich gesagt hat, so, ja, Digga, ich bin nicht von hier, so, ich komme von einem anderen Planeten und stell mir mal ein Raumschiff auf die Bühne und so hin und her, damit ich da irgendwie standesgemäß aussteigen kann und so Sachen. Und er grinst halt und sagt so, ja, alles klar, du kriegst dein Raumschiff, so, wenn du uns Platten kaufst, wenn du Platten verkaufst, so, weißt du. Und ja, es ist die typische Loser-Geschichte. Also die Loser-Geschichte, dass er sich dann auch mal verkalkuliert und vergambelt und zu viel irgendwie Spielschulden hat und dann zum ersten Mal anfängt zu koksen und dann darauf auch ein bisschen hängen bleibt und mit der
ach so, klar.
zweiten Freundin, also so ein bisschen so Aufstieg und Fall, aber dann aus der Schuldenfalle auch irgendwann rauskommt mit einem Riesen-Hit. Mhm. Also es ist ja alles bekannt, die ganze Story von Kelleg Records, schon von Casablanca Records. Und
okay, und das ging 10 Jahre, hast du gesagt?
Das heißt,
die erzählen halt auch mit wahrscheinlich ein bisschen Vorgeschichte, wenn du sagst, die erzählen noch ein bisschen seine Jugend und Co.
Ja, ja, die fangen schon in seiner Kindheit an, damit man so den Bezug zu seinem Vater sieht, dass er ihn halt auch immer trimmt und sagt so, Digga, du musst auch manchmal was wagen, weil sein Vater auf der Rennbahn so ein Hallodri, weißt du, und kriegt auch immer auf die Fresse, weil er eben auch Schulden macht bei den bösen Buben.
Mhm.
Insofern, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Mhm.
Das wird sich wiederholen, dass auch der Sohnemann irgendwann mal auf die Fresse kriegt von bösen Buben.
Okay.
Also es ist nichts, was dich richtig überrascht, aber alter, Weinl hat Weinl hat einen Bobby Cannavale als Hauptfigur, Digga, in seiner Crew.
Ja, klar.
Weißt du? Hm. Und hier ist es halt einer, der bei Supergirl mitgespielt hat. Jeremy Jordan, also sorry, Digga. Alter.
Sagst du so abwertend.
Ja, ist leider keine Konkurrenz, also.
Ja, aber da kann Supergirl erstmal nichts dafür, beziehungsweise also, dass er den Job bei Supergirl gemacht hat, ne?
Das war Melissa Benoist hier besetzt als Hauptrolle. Das Supergirl himself.
Mhm.
Ja, egal. Ja, das ist Spinning Gold. War nicht gut.
Mhm.
Aber man kommt auch irgendwie durch und ich bin musikalisch begeistert, wie du weißt. Insofern
ja,
bin
aber
ich
wenn dann
Fan
die Songs, aber wenn dann die Songs halt auch noch so zerstückelt werden, ey.
Ja, ja, Donna Summer klingt halt, sieht auch weder aus wie Donna Summer noch klingt sie so, weißt du? Und das ist halt die,
ja,
die Queen of Disco. Insofern ist das so, weißt du, ist so Medium, wenn sie dann irgendwie Bad Girl singt.
Mhm. Okay, das.
Und Jason Derulo, ja, gut, der macht auf Isley Brothers, auf Ron Isley, Alter, was? Das Einzige, was ich
At some point it was so off the chart bad, it just got funny.
Da singt er dieses Shake Your Thing, Do What You Wanna Do, was ja auch im Hip-Hop gesampelt worden ist, weißt du? Und ich habe nur darauf gewartet, dass er zu nicht mehr sagt, Jason Derulo. Hat er nicht gemacht. Aber das wäre zumindest konsequent gewesen, wenn er das mal gemacht hätte. Und zuverlässiger Erzähler hätte man das ruhig mal bringen können.
Fuck.
Ja, Spinning Gold, der Soundtrack deines Lebens, hätte mal auf dein Leben bleiben sollen. Interessante Story, definitiv interessanter Typ, aber hätte man ein bisschen aufwendiger inszenieren können. Leider haben sich hier die Familienangehörigen ein bisschen verhoben an dem Denkmal für den Papa.
Mhm.
Punkte.
Klingt nicht so, als müsste ich mir das angucken.
Wahrscheinlich nicht, nee. IMDb 5,9, Metascore 42, Letterboxd 2,4.
Puh. Ich sag 4.
4,5.
Ach, verdammt. Okay.
4,5 ist es noch geworden.
Mhm.
Ja, nicht der Rede wert. Also, falls ihr mit dem Gedanken spielt, den zu gucken. In meiner Bubble haben die gerade mal zwei Leute gesehen. Einer davon war Classic Dave. Beide, die den gesehen haben, sind bei 2,5 Sternen bei Letterboxd. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer hier so durchbricht. Also, wenn hier einer irgendwie sagt, so, Alter, war voll geil, 4 Sterne, 4,5. Dann habt ihr wohl noch nie einen Musikfilm oder irgendwas in der Richtung gesehen und kennt Weinel erst recht nicht.
Kann also, nur so sein, klar.
Das kann nur so sein.
Ja, ja, okay.
Was hast du noch mitgebracht?
Ja, ich kann es mir jetzt aussuchen oder vielleicht kannst du dir das auch aussuchen. Gibt es irgendwas, worauf du Bock hast, genremäßig?
Ja, auf eine billige Komödie.
Auf eine billige Komödie?
Hast du eine billige Komödie im Repertoire? Darauf hätte ich jetzt Bock.
Naja. Ja, hätte ich.
Natürlich hat er.
Ja, wobei, ich hatte auch eine Rom-Com tatsächlich, die war, ach, die war ja, nicht so billig.
Die wolltest du nicht mit Dennis besprechen, sondern hast gesagt, du wartest jetzt mit der Rom-Com extra.
Ne, das würde sich auf jeden Fall eher mit dir anbieten. Ja, aber nee, ich habe auf
gesagt,
jeden
oder?
Fall auch eine billigere Komödie.
Ja. Na, ich weiß nicht, wie das Publikum eingestellt ist, aber wie im Sommer und so, weißt du, Frühlingsgefühle.
Meinst du?
Ich glaube, dann sollten wir eher auf die Rom-Com setzen.
Wie jetzt? Moment mal, Sommer oder Frühlingsgefühle? Also,
na, die Frühlingsgefühle doch, kommen natürlich, wenn die Temperaturen hochgehen. Also.
Ja, aber ist das nicht, sind Frühlingsgefühle nicht im Frühling?
Nee, Frühlingsgefühle kommen auch im Sommer. Frühlingsgefühle ziehen sich auch durch sämtliche warme Jahreszeiten.
Okay. Und du glaubst, da ist eine Rom-Com das Richtige? Die spielt halt schon auch an Weihnachten, ne? Also,
ach, die spielt zu Weihnachten, ja.
Ja, unter anderem. Das
ist ja alles falsch, Alter.
Unter anderem an Silvester und Weihnachten.
Oh Gott.
Ja, ja.
Na, ganz falsch.
Das können wir mit dir nicht machen, ne?
Können wir nicht bringen.
Ja, ja, okay. Nee. Also wir sprechen über die billige Komödie.
Gut, dann machen wir die billige Komödie.
Ja, okay.
Ich hab's versucht.
Richtiges Hitprogramm heute, ey. So, das habe ich relativ schnell abgehandelt. Das Ganze heißt California King und ist aus diesem Jahr.
Mhm.
Nicht zu verwechseln mit King of California.
Das ist der Michael Douglas-Film, oder?
Ja, Mann.
Den fand ich ganz cool.
Ich auch. Der fand ich um Längen besser als den hier.
Okay.
Ja, hier gab es einen ganz klaren Anlass, diesen Film zu gucken. Der Anlass heißt Jimmy Tatro und spielt hier eine der Hauptrollen.
Der Mann. Er arbeitet nicht nur die Filmografie von Daniel Day-Lewis durch, nein. Auch Jimmy Tatro ist auf seiner Liste.
Jimmy Tatro, John Cena. Ich brauche auf jeden Fall auch ein Gegengewicht zu Daniel Day-Lewis.
Ja, ja, ich mag das, ja.
Muss ein bisschen die andere Schiene auch bedienen.
Ich bezweifle, dass ihr draußen überhaupt den Namen kennen wird.
Ja,
das ist jetzt der Vorteil eines Videopodcasts. Wir könnten jetzt das Gesicht
einschalten. Wir könnten die Fresse zeigen.
Wir könnten die Fresse zeigen, dann wisst ihr wenigstens, von wem es sich handelt.
Auf jeden Fall. Aber ich meine, bei dem läuft's, ne? Also der hat jetzt 56 Credits. 6 davon Upcoming.
Oha.
Der ist in Scream 7 dabei.
Okay.
Der ist im nächsten Will Ferrell-Film dabei. Damit hat er eh schon alles richtig gemacht. Also bei dem läuft's, ja. Und jetzt gibt's einen Regisseur namens Eli Stern. Der hat erst 3 Kurzfilme gemacht, dann hat er diesen Langfilm gemacht und jetzt auch schon das nächste Projekt in der Pipeline. Der hat diesen Film eben inszeniert und auch geschrieben und ist ein wirklich relativ kleiner Film, der auch nur 86 Minuten geht und es geht um Perry. Mhm. Und Perry wird gespielt von Travis Bennett. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
Nee.
Okay. Der ist Teil der Odd Future Gang. Also sagt der Odd Future was?
Die sagen gar nichts.
Digga, was? Odd Future Wolf Gang Kill Them All Crew? Sagt dir nichts?
Nee.
Tyler the Creator?
Tyler the Creator kenne ich.
Den kennst du?
Ja.
Die Crew rund um den rum, hast du noch nie was von gehört?
Ach so, okay.
Odd Future, Alter?
Ja gut, ich bin kein großer Fan von Tyler the Creator, deswegen wahrscheinlich auch deswegen nicht so in der.
Ja, okay, weil die hatten ja auch so eine ganz abgefahrene Serie namens Loiter Squad, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo eigentlich die ganze Odd Future nur so Sketch-Comedy-Gedöns gemacht hat.
Nee.
Okay. Jedenfalls ist Travis Bennett ein Teil davon.
Mhm.
Und der spielt hier eben Perry, die Hauptrolle, und Jimmy Tetro spielt Wyatt, seinen besten Freund. Die sind schon von klein auf, sind die beste Freunde, leben so ein bisschen hier in sowas Suburbia-ähnlichem. Und primär geht's jetzt drum, dass Perry eigentlich schon so eine Jugendliebe hat oder halt eine Lady, die er immer schon eben von klein auf eben gut fand. Und er sich aber halt, er ist so die Sorte Typ, der sich nicht traut, sie drauf anzusprechen und die endlich mal irgendwie nach einem Date zu fragen, und deswegen bewundert er sie immer nur so aus der Ferne, und jetzt hat die aber angekündigt, die Stadt zu verlassen. Mhm. So, dadurch gerät er ein bisschen in Panik und jetzt hat er halt diesen Spacko-besten Freund, der eher so ein bisschen von der rücksichtsloseren Sorte ist, und der hat halt den geilen Plan: Ey, wir tun so, als würden wir ihren jüngeren Bruder entführen, dann rettest du den und dann stehst du als Held da. So, das ist dein Ticket, damit die dich gut findet.
Das ist der Plan, okay.
Das ist der Plan. Also machen sie das. Weihen den Bruder natürlich ein, ne? Den bringen sie dann in so einer Garage, verstecken sie den in dem Zeitraum, wo sie erzählen, wer, der wurde jetzt entführt. Problem ist nur, dass dann echte Gangster auf den Plan treten. Plötzlich ist der Bruder weg. Also aus dem Versteck, wo er versteckt wurde.
Mhm.
Und jetzt haben sie halt das Problem, dass der offensichtlich wirklich entführt wurde. Und jetzt müssen halt Perry und Wyatt irgendwie gucken, wie sie die Kuh vom Eis kriegen. So. Joel McHale spielt hier auch noch mit.
Okay.
Übrigens auch in Scream 7 dabei. Und übrigens, Community the Movie ist in Produktion.
Ach echt, ja?
Ja.
Okay, wie fett. Da freue ich mich drauf.
Ja, ich auch. Alle dabei, alle. Also vor allem auch Donald Glover, ne? Das war ja ewig so das Thema. Also gut, Chevy Chase nicht
dabei. Chevy Chase wahrscheinlich,
nee,
nicht,
nee,
ja.
Nein, klar. Der ist ja nicht mehr tragbar. Das ist auch besser so. Nee, aber Donald Glover ist mit bei und das war ja ewig irgendwie in Frage.
Wie cool.
Ja. Und Lynette wird von Victoria Justice gespielt. Auch wieder eine Sängerin.
Mhm.
Aber schon 62 Credits. Wobei, ich glaube, da kommt auch viel durch ihre Musikvideos. So, aber das ist halt in der Summe ein recht kleiner Film, ne? Also wenn die prominentesten Menschen Joel McHale und Jimmy Tetro sind, kannst du ja vorstellen, in welchem Budget das alles unterwegs ist.
Ja.
Und das ist jetzt halt wieder so eine aktuelle Comedy, die eigentlich im Kern voll Potenzial gehabt hätte, aber scheitert halt eben wieder an dieser Handbremse, die man dann doch irgendwie die ganze Zeit verspürt. Das macht's halt nur überschaubar lustig. So, Jimmy Tetro hat auf jeden Fall den einen oder anderen Moment, wo ich schon gut gelacht habe. Bei Joel McHale bin ich mittlerweile eher so ein bisschen, also der ist fast an einem Punkt angekommen, wo ich den fast eher cringy finde als gut. Okay. Ich gucke aber halt auch noch diese Serie, wo es wie heißt denn das scheiß Department, was die Tiere einfängt, Alter, bin ich jetzt bekloppt. Ja, jedenfalls gibt's da eine Comedy, ne, wo er halt auch im Hauptcast ist, so, die gucke ich halt auch noch, also das ist schon, ich habe den schon präsent, aber
der macht auch viel.
Der macht wahnsinnig viel, der spricht halt auch viel, Digga, der hat 104 Credits.
Ja, ist krass.
Der macht richtig, richtig viel, spricht eben auch eine Menge, aber ich habe das Gefühl, der hat gar keine Ambitionen, sich schauspielerisch weiterzuentwickeln. Mhm. Und irgendwie hat er halt so das, was er in Community an Comedy gespielt hat, das Ding zieht er halt durch. Er ist immer der Typ, der so ein bisschen von oben herab grumpy ist, der sich immer für wahnsinnig schön hält, dem das auch wichtig ist, so wahrgenommen zu werden und so. Das ist immer die gleiche Figur eigentlich, die der spielt. Mhm. Und das ist echt krass, also dass da halt auch schauspielerisch so gar keine Entwicklung drin ist, deswegen irgendwie so sitzt niemand, wo, wenn der mit dem Cast steht, dass ich denke, oh geil. Ja. Aber eben die Chemie zwischen Wyatt und Perry, die funktioniert ganz gut. Also man glaubt denen, dass die halt schon lange befreundet sind und so weiter. Das ist alles cool. Aber in der Summe ist es halt echt kein großes Highlight. Er bringt schon so den, es bringt einen kleinen Twist noch, den man jetzt auch nicht unbedingt kommen sieht. Aber so auf IMDb gibt es ein paar Leute, die das als irgendwie Comedy des Jahres handeln und davon bin ich dann doch sehr weit entfernt. Ja, ja. Also auf IMDb hast du ja schon auch gerne mal ein paar Leute, die maßlos begeistert sind. Auf Letterboxd ist das dann schon sehr viel harmloser. Ja, damit also eher so keine Empfehlung. Das ist wieder mal die Sorte, ja, kann man machen, wenn man irgendwie gar nichts Besseres vorhat. Aber also so, das jetzt hier 9 oder 10 Punkte zu vergeben, davon bin ich dann doch eine Ecke entfernt. Mhm. Fand das irgendwie nett. Aber halt auch so, dass ich 2 Wochen später schon nicht mehr wusste, dass ich den gesehen habe.
Einer von denen.
Ja.
Aber du versuchst es auch immer wieder mit den ganzen neuen Komödien.
Ja, Mann, ja, also eben, es gibt dann doch Leute, die mich halt dann da reinziehen. Und hey, also manchmal, neulich war eine dabei, das war ein Positivbeispiel. Also es geht auch noch.
Die war, kommt dann noch, ja.
Die war jetzt auch nicht geil, aber die war auf jeden Fall so, dass ich ja gut gelacht habe.
Also über die redest du noch?
Ja.
Okay, bin gespannt. Mhm.
Könnte in der Supporter-Episode passieren.
Mhm. Ich suche ja auch immer nach neuen Stoff für die Watchlisten.
Ja. Also gerade so, was so eben so neues Streaming-Material angeht, so da ist halt einfach zu viel Scheiß dabei. Mhm. Dafür sind wir da, um das auszusortieren.
Mhm. Ja, wir sind eure Trüffelschweine. Ja,
so in etwa.
Dafür könnt ihr uns auch ruhig mal bezahlen bei Patreon und Steady, ja. Für diejenigen, die jetzt hier sich durchmarotzen. Mhm. Dafür, dass wir uns so gut ausmüssen hier. Wir sparen Lebenszeit und das kostet euch 3 bis 15 € im Monat. Das ist wirklich ein guter Deal.
Ja, dann könnt ihr euch eben erstmal irgendwie 10 Minuten Rezension anhören, bevor ich dann unter Umständen einen schlechten Film anguckt.
Ja, und dann 2 Stunden verschenken. Überleg mal, hochgerechnet auf Lebenszeit, wie krass das ist, was jeder spart. Also.
Eben, könnt ihr auch mal ein bisschen was investieren.
Definitiv.
Naja, ich meine, gab ja wirklich, also wir wurden da ja auch von einigen angeschrieben, ne? Also ich weiß zumindest mal schon von 2 Portalen, die das wie so eine App versucht haben zu etablieren, dass die quasi, dass du im Idealfall dann erst auf die App gehst, um zu gucken, das, was ich angucken möchte, wie wird das von den und den und den Leuten gefunden, damit du da für dich so eine Referenz hast. Also gab es ja auch, die eine hat dann irgendwie versucht, uns da mit prominenten Namen zu locken, weil es dann hieß, ja, der und der und der Schauspieler haben da auch schon einen Account und dann gucke ich mir dann da die Lieblingsfilme von Freddy Lau an und denke mir so, Digga, du hast nicht einen davon gesehen, erzähl mir doch nichts.
Super.
Ja. Nein, wer weiß, natürlich, vielleicht ist er der große Filmliebhaber. So, zurück zu California King. Mhm. Ich kann eigentlich nur noch Punkte vorlesen, weil ich möchte jetzt hier nicht weiter auf die Handlung eingehen, weil das ja unter Umständen ein bisschen was verraten würde und
müssen wir nicht in die Länge ziehen.
Welche Sorte Comedy das ist, kannst du dir vorstellen. Mhm. Ja. So, 5,1 auf IMDb, kein Metascore und Letterboxd 3,0.
4,5.
5 sind es noch geworden.
5 noch.
Ja. Heute echt nur so Durchschnittsgedöns, ne? Das
ja, aber der Knaller kommt ja noch.
Stimmt.
Der große Blockbuster kommt ja noch. Oder wie ich ihn nenne, Michael Jacksons Satyricon.
Ja. Ja, gut, er hat nur die Story beigesteuert, ne? Also, was heißt nur?
Hat Adam Bomb mal wieder hier an Dinge gelegt, Mensch. Hat er wieder einen rausgehauen.
Kanntest du den schon?
Nee, ich habe ihn nie gesehen.
Ich nehme mich auch nicht.
Ach, Erstsichtung von beide.
Wobei ich mir bei ganz vielen Passagen dachte ich so, doch, das habe ich schon gesehen.
Ja, weil es in den Musikvideos natürlich 1:1 übernommen worden ist.
Ja, ja, eben. Also weißt du, ist ja eh
einfach das Musikvideo aus dem Film rausgenommen, haben dann das Video aus Leave Me Alone gemacht, weißt du. Das ist ja aus dem Film. Mhm. Ja, aber wir raten mal erstmal, bevor wir hier weiter ins Detail gehen. Mhm. Grüßen Atom Bomb nach Österreich. Grüße. Und es geht um den Film Moonwalker. Mhm. Ja, wer muss raten? Wer liegt hinten?
Ach so, ich hätte jetzt eh vorgelegt, aber du liegst hinten.
Dann leg du vor.
Das, ja, eben, passt ja dann eh.
Dann passt gut.
Ich habe mir für dich 6 notiert.
1,6.
Yes. Fand ich tricky.
Ja, ist es auch. Weil Es könnte so ein bisschen Guilty Pleasure sein. Dieses seltsame Film-Ode, wie ich es nennen will.
Naja, vor allem, es steht und fällt ja wahrscheinlich schon auch, wie man zu der Musik und zu der Person Michael Jackson steht und, na, also weiß ich nicht.
Klar.
Ich habe hier versucht abzuwägen, was da bei dir mit einfließen könnte und fand's echt tricky, Alter.
Ich sag mal eine 6 bei dir. Ich bin auch bei der 6.
Okay. Naja, weil das ist ja so ein bisschen das erste Visual-Concept-Album, wenn du willst, oder so das visuelle Album-Konzept, dass man so versucht hat, die Musik eben auch irgendwie entsprechend zu bebildern.
Was? Was mit Yellow Submarine und so?
Naja, aber das ist ja nicht, das war ja nicht quasi Film zum Album. Da wurde ja eine eigene Geschichte erzählt.
Ist das nicht ein Konzeptalbum gewesen, was dann filmisch, also was akustisch und filmisch?
War das nicht eher so, dass das bei Yellow Submarine durch den Erfolg des Albums gab's den Film?
Oh, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, in welcher Reihenfolge das kam. Ich war mal der Meinung, das ist ein Album und dann haben die halt so ein Konzeptalbum und dann haben die den Film parallel halt auch wieder zu rausgebracht. Aber
okay,
ich bin mir nicht sicher, ich hab's nicht gesehen.
Dann, ich möchte jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich habe jedenfalls recherchiert, dass dieses hier, das Moonwalker, gilt so als erstes Visual-Album-Konzept.
Okay. Ja gut, ist jetzt auch nur Halbwissen von mir und Vermutung, aber ich hätte jetzt gedacht, dass da früher schon ein paar Sachen gab. Also auch so Pink Floyd, The Wall und so, das sind so alles Sachen, wo ich denke, das sind doch auch Konzeptalben, die dann filmisch umgesetzt worden sind.
Würde ich auch sagen, ja.
Aber ja.
Kannst mal sehen, das ist wieder IMDb mit den fragwürdigen Trivia-Facts.
Ja.
Ja, Moonwalker. Aber das finde ich ja spannend, dass du den auch noch nicht gesehen hattest.
Mhm.
Ja, willst du erzählen, was hier geht? Das ist halt eigentlich...
Naja, ich weiß schwierig. Nicht, also das fängt an mit so einem Konzertmitschnitt, weißt du, wo wir so einen Song halt von Michael Jackson performt haben, live auf der Bühne.
Ist das nicht das Man in the Mirror Musikvideo, mit dem das anfängt?
Nee, das ist nicht das Musik, ist das Video mit den, aber bei einem Video hast du noch die historischen ganzen Ausschnitte und so, waren die da nicht mit drin? Das war doch irgendeine Live-Performance mit denen.
Nee, ich glaube, die Live-Performance kommt dann erst, also weil ich glaube, das wechselt dann in so eine Montage, wo
genau,
wir Videoclips
der zweite,
haben.
Genau, der zweite Teil sind dann Ausschnitte aus Hits.
Ja, und seiner Karriere.
Aus seinen Videos. Das endet dann irgendwie in so einem alternativen Video von Bad, was halt von kleinen Jungs performt wird. Aber halt so das Bad-Video halt, und was Scorsese damals gedreht hat.
Da haben wir Brandon Quinton Adams, den, in welcher Horrorfilm war das, wo wir den hatten in der Hauptrolle?
Ja, hatten wir neulich. Ja. Und lustigerweise Nikki Cox spielt auch mit, die ja die Tochter von James Caan in Las Vegas und so gespielt hat und in dieser Serie aus den 90ern, da mit dem Stoffhasen und so weiter, war sie ja die Tochter.
Ja.
Und die war hier auch noch als kleines Mädchen irgendwie besetzt.
Mhm.
Ja, das endet dann mit diesem Bad-Video. Dann hast du so eine Stop-Motion-Verfolgungsjagd, wo ich dann auch dachte, war das so eine Fluchtszene von den Fans.
Ach also, ja, genau, die lange Verfolgungsjagd-Sequenz, ja.
Genau, da dachte ich so an Beatles Help. Ich meine, man kennt sich natürlich irgendwie vorne bei den KünstlerInnen, die so ein paar Platten verkauft haben.
People Under the Stairs,
richtig, ja, da war das. Stimmt. Und ohne jetzt groß auf die Story einzugehen, also hier werden so ein paar kreative Spielereien und dann hast du auf einmal so ein futuristisches, dystopisches Demolition Man-Szenario mit Joe Pesci als Antagonist, Alter. Mhm. Was dann in so ein Transformers-Finale mündet.
Also das war so, nee, das mündet in dem Smooth Criminal-Ding, ne?
Ja, das ist die Mitte. Aber dann ganz am Ende geht's ja nochmal.
Ach so, ja, genau.
Dann, ganz am Ende wird's ja dann nochmal Robocop Transformers-mäßig, also.
Ja.
Also das ist eigentlich der. Das sind eigentlich die Stationen des Films. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir vielleicht noch da die Handlung auseinandernehmen. Und das Ganze wird immer wieder unterbrochen durch die Musikvideos der Songs, die da performt werden. Nämlich Smooth Criminal kennen wir ja, das Video.
Ja, aber das ist ja schon eingewoben auch.
Das, ne? Ist eingewoben, also
es ist
jetzt in
nicht
die Story,
so ein
ja.
klarer Cut und dann kommt Musikvideo, sondern das ist eben ein bisschen float schon irgendwie durch.
Aber die Kapitel sind schon wild, wenn du siehst, was hier passiert. Also wie es einsteigt und so und was abgeht. Und du denkst schon so, Alter, okay. Aber ich glaube, primär ist der Film tatsächlich für Kinder gemacht worden damals. Also für die ganz jungen Michael Jackson.
Fühlt sich schon sehr danach an, ja.
Ja. Weil du hast natürlich auch hier Kids, die ihn begleiten und so ein bisschen dieses Wizard of Oz Abenteuer auch miterleben.
Ja, und bei allem, was ihm tut, scheint es ihm halt um Kinder zu gehen und so, ne? Also das zieht sich hier schon auch so ein bisschen durch. Das ist ja auch das. Da könnte man natürlich sagen, aus heutiger Sicht hat das halt auch einen komischen Beigeschmack, ne?
Mhm.
Die ganze Nummer. Aber ich weiß nicht, ich glaube, also bei Michael Jackson gelingt mir das ja erstaunlich gut, das zu trennen.
Ja, ich habe auch noch nicht diesen This Is It-Film gesehen, den muss ich auch noch gucken. Den habe ich mir irgendwann mal blind gekauft, ob das mein Bild groß ändert, aber es, für mich bleibt er auf jeden Fall ein krasser Künstler. Und wenn du gerade so bei diesem Zusammenschnitt seiner Hits und seiner Videos, angefangen mit Jackson 5 bis in die späten Tage, denkst du dir auch so, Alter, der Typ hat Musikgeschichte geschrieben.
Ey, was der also für Lieder. Also ich meine, klar, Quincy Jones, ne, hat da natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Klar. Weil ich meine, also allein halt schon die Bassline von Billie Jean.
Ey, die oder, ist so zeitlos.
Digga, also vor allem ist die halt irgendwie 80% des Songs. Ne?
Ja, ja,
auf jeden so
Fall.
Krass.
Du kannst dir nicht vorstellen,
the
wie,
way
oft
you make
diesen,
me feel
wie oft
auch,
ich diesen Alter. Song aufgelegt habe oder allgemein seine Songs. Und ich spiele die jedes Mal und denke so, Alter, das ist immer noch so ein krasser Song.
Ja,
das ist so ein Brett,
ey. Ja.
Und klar, und Alter, der hat von einer Platte hat er irgendwie 6, 7 Nummer 1 Hits, irgendwie von einem Album hat er irgendwie den Charts gehabt und so. Das ist der Wahnsinn.
Ja,
ich mochte
eben,
es immer nicht,
also
wenn er so.
Ein Thriller, das Album, Mann, was so ein krasses Ding.
Ja, ich mochte es immer nicht, wenn er zu dramatisch geworden ist, weil so dieser Earth-Song oder Hear the World und so, das war mir dann so, das ist so zu sehr mit der Brechstange jetzt so auf gut Mensch, das fand ich nie geil.
Ja.
Aber ansonsten hat er Musikgeschichte geschrieben, ist ein legendärer Typ, Alter. Und auch so die Tanzmoves und wie er sich gegeben hat. Und er hat sich auch öfter mal neu erfunden, so, weißt du, im Laufe der Geschichte, so, weißt du, er ist ja, in den 80ern war ja schon nicht mehr der Soul Train Michael von ein paar Jahren zuvor.
Mhm.
Und
nee, vor allem war der halt krass stilprägend, ne? Also das finde ich schon auch so aus heutiger Sicht, das war ja wirklich, der hatte natürlich seine krassen Dämonen und so und das kommt ja schon auch durch und ich finde es gibt, also es ist witzig, weil ich habe bei ihm halt selten groß auf die Texte geachtet, aber es gibt definitiv Textpassagen, wenn man sich die aufmerksam anhört, dann merkst du halt schon auch, dass den da viel rumgetrieben hat, so dass der auf jeden Fall Probleme hatte und ich meine, das demnächst kommt das Biopic und das weiß man nicht erst seitdem so, der hatte auf jeden Fall eine beschissene Kindheit, wenn man das überhaupt Kindheit nennen kann. Und deswegen finde ich so, vieles davon war halt irgendwo auch vorprogrammiert. Ne? Und ich meine, ich glaube ja eh, dass es da eine Korrelation gibt zwischen halt auch diesem kaputten oder dem, diesem Schmerz, den das beinhaltet, dass da, ich glaube, so dieses Ding zwischen so einem krassen Künstler und eben so einer Vergangenheit, da hängt schon auch viel zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass halt eben vieles von dem, was ihn ausgemacht hat, was über die Musik oder über die Art, wie er performt hat, rübergekommen ist, das hat halt Leute angesprochen. Also es geht ja immer um Projektion und wie, womit connectest du und so, ne?
Mhm.
Und ich finde halt, auch wenn der Popmusik gemacht hat, die vermeintlich erstmal nicht deep ist, hat das ja auf einem Level funktioniert, was es in der Form so lange nicht gegeben hat.
Mhm.
Und eben wie zeitlos das ist, ist halt so krass. Ne? Also auch wenn das, ich meine, Thriller ist so krass 80s, Alter.
Klar.
Und trotzdem ist der Song an sich, und ich meine, finde es auch geil in Kombination mit dem Video, ne? Aber der Song an sich ist halt so zeitlos, Alter. Das ist so ein perfekter Song.
Ja, ja, ist auch. Viele seiner Songs sind nach wie vor.
Naja, wirklich unglaublich.
Don't Stop Till You Get Enough von Chorus. Banger.
Ja.
Auch im Hip-Hop wurde schon einiges von ihm gesampelt.
Ja, vor allem auch Jackson 5 halt, ne?
Ja, ja, klar.
Mhm.
OPP und Co. Definitely.
Ja, und das hat's für mich tatsächlich super easy gemacht, hier durchzukommen.
Mhm. Aber es ist trotzdem ein wilder Film, Alter.
Ja, ja, und du hast natürlich Passagen, wo du dir denkst, Alter, what the fuck?
Mhm.
Aber spätestens eben, wenn dann halt die nächste prägnante Bassline von einem der großen Songs eingeläutet wird, so, dann feiere ich das halt.
Ja, ja, klar, die Musik ist fett, aber der Film halt nicht, so, weißt du, und deswegen war ich hier so ein bisschen hin und her gerissen, weil
naja,
die Thematik so, ich wünschte, ich würde Drogen nehmen, zieht sich so ein bisschen durch die heutige Episode, also das ist schon auch einer von denen, wo ich denke, so, oh.
Aber jetzt hast du hier doch im Grunde auch ein super langes Musikvideo, nur dass hier halt, dass du hier nicht alle 5 Minuten Skrillex um die Ohren geballert kriegst, sondern halt Michael fucking Jackson, Alter. Und das alleine muss es doch zum besseren Film als Spring Breakers machen.
Ja, aber mit einem animierten Stop-Motion-Hasen in einer Verfolgungsjagd, Alter. Und wo Michael Jackson dann zu Sylvester Stallone wird und cool.
Ja.
Hä?
Ja, gut. 4 Bunnies im Bikini. Klar. Ist eine Alternative, aber dann...
Jetzt macht er dieses Fass wieder auf.
Ich sag ja, dem, ich kann Brüsten auch was abgewinnen, aber hier war für mich halt die Musik ausschlaggebend.
Mhm.
Deswegen, das hat's für mich wahnsinnig kurzweilig gemacht, weil ich halt die Songs schon geil finde. Ey, und ganz ehrlich, dieses, wie geil ist denn bitte dieses Bad-Video mit den Kindern?
Ja, das ist cool.
Ich habe das übelst gefeiert, ey. Das ist so lustig, wie ernst die das nehmen, Alter.
Ja, das ist wirklich cool.
Und wie geil die diese Moves performen.
Na, nicht alle. So die Tänzer und so weiter sind schon ein paar dazwischen, die sich freuen und so weiter. Da siehst du ja richtig, kriegen das Grinsen gar nicht mehr aus.
Ja, eben. Aber ich finde es gerade lustig, dann zu sehen, so wer ist voll drin und wer geht wie ab und so.
Ja, das war schon cool.
Ja.
Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, so, okay, was meinen die jetzt hier von ernst und was nicht? Und dann dachte ich wieder so, ja gut, aus Kinderaugen funktioniert das wahrscheinlich damals in den 80s. Aber ist schon so ein, irgendwie ist das schon unterm Strich so ein goldene Himbeere-Kandidat.
Ja, voll. Also ich meine auch Joe Pesci, Alter, was der hier macht. Und
was ist das denn, Alter?
Eben.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem, Mann, es ist Michael Jackson, Alter.
Na gut, in dem Fall ist es Joe Pesci, aber ja.
Nein, also weißt du, jetzt stell dir mal vor, Michael Jackson ruft an, so, hey, wir machen hier so einen Kinderfilm mit der Musik von Michael Jackson, hast du Bock, wir brauchen einen Bösewicht.
Versteht man. Ja, aber Digga, er war bei Kevin allein zu Hause, war er der Antagonist, weißt du? Und bei Goodfellas war er der, sozusagen der Antagonist so.
Naja, das kam ja noch erst.
Ja, das kam noch, aber Moonwalker ist schon nicht das Glanzstück in seiner Filmografie, auch wenn ich verstehen kann, dass er es dann mitgespielt hat, ja. Dennis Hopper hat ja auch nicht nur geile Sachen gespielt, also er war auch bei Super Mario Brothers, der Bowser und Co.
Mhm.
Das ist auch nicht geil gewesen. Ja. Das sorgt aber zusätzlich nochmal auf diesen, Alter, was, und ich meine, gut, eins muss man lassen, die Effekte sind tatsächlich krass gealtert, also die können sich messen lassen mit Inception und Avatar und wie sie alle heißen, also da würde ich sagen, geht der komplett mit.
Ja, ja, genau.
Und die Schlussszene, also die kommt schon der Emotionalität eines E.T.-Abschieds, kommt die schon nahe auf jeden Fall, also es ist dicht dran. Da muss ich schon auch zu den Taschentüchern greifen. Der hat schon seine sehr emotionalen und Momente und Schauwerte definitiv, was die Effekte angeht. Also da muss ich auch mal eine Lanze brechen.
Naja, guck mal, George Lucas sagt, Score is 50% of a movie.
Mhm.
Wenn das stimmt, dann sind wir hier echt cool aufgestellt.
Ja gut, es passt zu meinen Punkten. Ich unterschreibe diese Aussage von George Lucas.
Na dann. Aber ansonsten gab's halt nichts, sagst du.
Nicht viel, nee. Ansonsten war es schon sehr konfus und ohne die Musik. Oder wenn das nicht Michael Jackson wäre und nicht Michael Jacksons Musik, Alter, dann wäre das...
Fandst du das Smooth Criminal Album auch nie cool?
Doch, natürlich fand ich es cool. Ich mag die Songs auch davon, ohne Frage und so. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das Leave Me Alone Video, was ja 1:1 umgesetzt ist, finde ich richtig abgefahren.
Das war dieses, das ein bisschen Gulliver-mäßig. Ne?
Ja, genau, was so ein bisschen Salvador Dali, wie so ein Gemälde aussieht. Und dann hast du Bubbles und dann fährt er so durch diesen Vergnügungspark und so. Das ist ein richtig abgefahrenes Ding, Alter. Ja, das fand ich geil. Ja. Das haben die 1:1 einfach so als Musikvideo aus dem Film genommen. So. Also das kannte ich definitiv, das Segment.
Mhm.
Also klar, geil.
Na eben, du hast ja viele von den einfach Musikvideos, die dann halt im Film drin sind.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und zum Teil dann noch so ein bisschen ausgebaut und so. Und das, ich konnte da echt gut mit leben.
Mhm. Ja, da gucke ich mir seine Videos lieber separat an. Ich muss immer noch Thriller sehen, die kompletten Thriller. Mit der Vorgeschichte und so habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Ich kenne immer nur dieses Musikvideosegment. Hatte ich natürlich 1000 Mal gesehen. Aber
das Ganze drumherum kennst du?
Das Ganze drumherum, nee, ist ja auch.
War Scorsese, ne?
Das war Scorsese.
Das, ja. Das finde ich eh krass, so, weil der ich glaube, eins davor war auch von. Oder war Bad von
ihm? Bad war auch von ihm, glaube ich.
Nee, dann war Thriller von John Landis. Oder, also weil, ich habe mir das mal angeguckt, so bei ihm, das ist eh krass, der hat so, viele seiner Musikvideos wurden echt von großen Regisseuren gemacht.
Stimmt, könnte es recht
haben. Ich glaube, Fincher hat auch eins gemacht.
Könnte es recht haben, ja.
Und ich bin mir nicht mehr sicher, welches von Scorsese war. Entweder, ich hätte gesagt, ja, Bad Fincher oder Thriller.
Hm? Von Fincher's Who Is It.
Ach, okay.
Also später bei uns in 90. Mhm. Wie hieß es nochmal? Da, wo Remember the Time drauf ist, Black and White und so.
Ja.
Wie hieß denn das Album nochmal?
Keine Ahnung.
Ja, es war auf jeden Fall nach Moonwalker.
Der hatte ja auch immer Videos, nicht nur bekannte Regisseure, sondern eben gerade auch so Remember the Time, Alter, mit Magic Johnson und
Eddie Murphy.
Und so Eddie Murphy, mhm. Ja, eben.
Ja, alleine schon das Video aus den 80ern hier mit...
Black and White hast du Macaulay Culkin dabei, ne?
Ja, und wie heißt denn das... Er macht ja sogar den Rap-Part.
Mhm.
Aber wie heißt denn das Video... Liberian Girl, Alter.
Ja.
Da gibt sich ja wohl jeder die Klinke in die Hand, mhm. Alter, die auch so über dieses Filmset und so weiter. Und du siehst hier irgendwie Dan Aykroyd und keine Ahnung, das ist ja 1000 Gesichter, die sich da die Ehre geben. Also.
Ja, ja, deswegen, der war halt schon eine große Nummer,
ja,
ne?
Eine Legende, also, ja.
Eben.
Schon krass, dass es die alle nicht mehr gibt, Alter. Diese ganzen, die 80ern scheint komplett irgendwie ausgestorben zu sein. Ja, da gibt es noch ein paar, irgendwie so Madonna und Rick Astley.
Stimmt.
Aber ey, Madonna, George Michael, Prince und so, alle irgendwie weggestorben. Was ist da los, ey?
Kylie Minogue gibt's noch.
Ja, Kylie gibt's noch, aber das, die war schon sehr spät, 80er.
Mhm. Ja, ja, aber die Frauen, die halten noch so ein bisschen die Flagge hoch, ne? Weil
ja, auf jeden Fall Cyndi Lauper und so. Aber viele, viele schon echt gestorben von den Legenden, also schon krass. Naja. Alright. Ja, war ein Punkt denn zum Moonwalker? Ich habe ansonsten nichts weiter.
Ja, wir können noch erzählen, dass der kam in den USA ja gar nicht ins Kino.
Stimmt. Ja.
Das war
mal geplant und dann
Direct to Video. Und deswegen hat der dann nur vereinzelt im Ausland so ein bisschen Kino-Release bekommen. Also in UK einen kleinen Release. Da aber gab es viele Kritiker, die schwer genervt waren von dem Ding, weil das halt eben wie ein riesen Ego-Trip von Michael Jackson gesehen wurde.
Ja.
Was es ja im Grunde auch ist, aber hey, was ist seinem gegönnt?
Ach, eins der Kiddies, fand ich auch interessant, war Sean Lennon übrigens, also der Sohn, der leibliche Sohn von John Lennon, spielt einen von den Kindern,
ja,
die hier dieses Abenteuer mit Michael Jackson bestreiten.
Und dafür, dass der in den USA nicht released wurde, finde ich, mit 22 Millionen Budget und dann 67 eingespielt.
Schon ordentlich, ja.
Das ist ordentlich. Mhm. So, jetzt Punkte.
Ja. IMDb 6,1. Metascore gibt's nicht zu Moonwalker. Letterboxd bei einer 3,2.
Mhm.
Und ich nehme dann John Lucas.
Du bist bei 5, ja.
Zu Herzen und gebe ihm 5 Punkte. Ja.
Okay, ich vergebe 7.
7 von dir?
Ja, Mann.
Alter, Euphorili, was zur Hölle?
Euphorie.
Ja.
Really? So,
Lieso.
It is a very overrated movie.
Nee, das bin eher ich. Overrated movie.
Ja, als Film eben. Es ist ja mehr ein Musikvideo als Film.
Ja.
So.
Haben wir heute schon mal gehabt.
Ja. 4,5 Miese für dich. 2,5 Miese für mich.
4,5 zu 2,5.
Ja.
Scheiße. Wie viel steht's denn jetzt?
Weiß ich gar nicht.
Ach so, ging ja gerade los, das Punkteraten ist neu.
Ach so.
Kann ich dir genau sagen. 1-0 steht's für dich.
Das ist gut, dass du es sagst, weil
aber du kannst gerne verkünden, wie das Punkteraten des letzten Monats ausgegangen ist.
Nee, habe ich nicht mehr. Das haben wir doch schon aufgelöst, Alter. Ist mal kein Scheiß. Nämlich hier völlig durcheinander gekommen mit unserer Vorproduktion und so, weil theoretisch, ich habe mir hier nämlich notiert, dass der Monat mit der 436 losging.
Mit der 436, lass mich überlegen. So. Nee, die 436, da haben wir lose gezogen.
Ist nee, das? Da hast du mit Dave aufgenommen.
Stimmt.
Du hattest mir nämlich gesagt, dass das die erste Episode des nächsten Monats ist. Und deswegen habe ich mir das so notiert. Und da war es ja ein Unentschieden. Und deswegen steht es 0-0.
Nee, sind Fake News.
Mhm.
Der Freitag diese Woche, okay, am 27., da kommt die Folge raus. Und das ist noch der letzte Monat.
Das heißt, die 436 ist noch nicht neuer Monat?
Nee, die 436 ist die letzte Folge des letzten Monats.
Ja, siehste.
Diese Folge ist die
erste. Ich habe aber in der 435, glaube ich, schon erzählt, wie der Monat ausging. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, wie es stand.
Dann haben wir noch einen Bonustrack.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht kann der Bonustrack was rumreißen.
Keine Ahnung, ich habe dafür ich glaube nicht.
Okay, dann einigen wir uns auf Unentschieden.
Ja, was. Das können wir gerne machen.
Gut. Yay! Unentschieden geschafft.
So, das heißt jetzt mit der 437 geht das Ding los, ja?
Das geht jetzt wieder. Geht der Monat Juli geht los. Jetzt Monat, geht los, richtig. Also das Ganze notieren.
Gut, dann steht es jetzt 1-0.
Cool. Du kannst ja sogar schon in die Zukunft gucken, weil du hast ja mit Dennis schon eine Folge aufgenommen, die ja diesen Monat ausgestrahlt wird. Insofern weißt du sogar, ob es im Kopf eigentlich 1-1 steht oder 2-0 oder.
Naja. Weil
Dennis vertritt ja mich nach wie vor in den Freitagsepisoden. Ja.
Ich frage mich nur, ob ich das jetzt hier schon eintrage oder nicht.
Es ist ein Chaos.
Egal. So.
Wie auch immer du dich besser zurechtfindest. Mhm. Alright, aber jetzt sind wir durch.
Ich glaube auch.
Coole Scheiße. Geile Folge.
Meinst?
Geiles Zeug, fette Filme.
Nur gutes Zeug.
Habt da wieder richtig guten Stuff hier reingeschmissen. Sind ja auch immer sehr interessante Rezensionen, was hier von euch kommt.
Ja.
Und eine 10 war heute nicht dabei.
Nee, eben. Und manchmal sind Rezensionen zu schlechten Filmen ja tatsächlich interessanter als die zu guten Filmen.
Das stimmt wohl, ja. Ja, und dann stehen schon die restlichen Filme, die wir noch irgendwie aus dem Juni haben, stehen schon fest für die nächste Episode und die nächste Support-Episode, die wir aufnehmen werden.
Mhm.
Insofern können wir, glaube ich, auch nennen, was nächsten Dienstag vorkommt, weil wir haben das schon vorbereitet.
Ja, willst du nicht erstmal nennen, was am Sonntag kommt?
Nee, weil das würde ich wahrscheinlich durcheinander bringen.
Okay. Deswegen, ich war gerade schon wieder stolz auf dich, dass du da den Überblick hast, aber dann ist gut.
Doch, können wir theoretisch auch nehmen. Also zur nächsten regulären Episode haben wir Der gezähmte Widerspenstige, Fallende Blätter und Captain Blood.
Ja, fehlt mir auch nur noch einer. Dann bin ich ready.
Sehr fleißig. Oh, ja. Ich habe nur Der gezähmte Widerspenstige bis jetzt gesehen.
Also. Das ist der einzige, der mir fehlt.
Und für die Support-Episode müsste das die Woche sein, wo wir dann über Margin Call und Verirrte Kugel reden für Zero Famous.
Hm. Okay.
Und Margin Call ist, glaube ich, für Kasi. Also das dann in der Supporter-Episode 264. Ich hoffe, mit unserem Vorlauf, dass ich das so...
Ja, also ihr seht, wir produzieren vor und deswegen nimmt es uns nicht übel, wenn da was nicht stimmen sollte.
Ja.
Ihr seht ja.
Ihr habt ja Tabelleneinsicht.
Eben. Und wenn ihr die Folge anmacht, seht ihr ja auch, was da geht.
Richtig. Und da wird auch in der Tabelle wird auch notiert, wann in welcher Episode was vorkommt und da könnt ihr euch nachrichten.
Cooler genau.
Scheiß.
Wunderbar.
Alright.
Dann sind wir durch mit heute. Vielen Dank fürs Supporten.
Fürs Hören und fürs Liken.
Sowieso.
Und für die Reviews schreiben, auch dafür vielen Dank. Tschö mit Ö.
Sind wir raus. A la prochaine.
Bewegt Bild Banausen.